Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast da und ich bin selber extrem froh darüber, dass ich sie jetzt mal live kennenlerne, nämlich Dr. Simone Koch. Simone und ich sprechen heute viel über das Thema Hormone, wobei wir uns ehrlicherweise ganz am Anfang sehr in dem Thema Genetik verrennen, was ich tatsächlich aber ein unglaublich spannendes Thema fand. Das heißt, Simone spricht mit uns über die wichtigsten genetischen Messungen, die eigentlich jeder von sich machen sollte. Sprich, was zum Beispiel MTHFR-Mutationen, aber auch ganz viele weitere angeht, was sie zum Beispiel auch gerade bei ihren Kindern gemacht hat, erzählt sie uns. Und dann sprechen wir so ein bisschen über das Thema Hormone bzw. bioidentische Hormone im Allgemeinen. Was sind so typische Red Flags, die man eigentlich beachten sollte? Wir haben dazu aber auch schon eine erste Folge aufgenommen vor ein paar Monaten, die ihr auch auf dem Podcast findet, wo wir noch so ein bisschen basic-mäßiger mit dem Thema umgehen. Und danach haben wir uns spezifische Beispiele, nämlich unter anderem die funktionell hypothalamische Amenorrhoe angeschaut, haben uns angeschaut, was hat das Ganze mit Nährstoffmängeln, mit Gewichtsmängeln, aber auch mit den verschiedenen Hormonen, wie zum Beispiel Leptin, Progesteron, Östrogen zu tun. Und wir besprechen hier auch einen ganz spezifischen Patientencase. Das heißt, wir sprechen über eine Patientin, über ihre Blutwerte und auch über die Behandlung, wie wir jetzt im Detail genau vorgehen würden. Und natürlich alles, was mit diesem Thema im Detail zu tun hat. Dann sprechen wir aber auch über das wichtige Thema Insulinresistenz, welches nämlich eigentlich bei fast allen gynäkologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der PCOS, also dem polyzystischen Ovar-Syndrom, wie man dort im Detail umgeht. Aber wir gehen hier aufs Detail Insulinresistenz ein, sprich wir sprechen ganz viel über das Thema Fasten und Simone erzählt uns auch von verschiedenen neuen Fastenstudien, die momentan laufen, mit zum Beispiel 14-tägigen Wasserfasten, was wirklich sehr, sehr, sehr lang ist. Und all das im Detail besprechen wir. Ich wollte eigentlich auf so viel mehr Themen eingehen, aber wir haben so im Detail über diese Werte gesprochen und so ist zum Beispiel auch der Check-up 20, den es eigentlich so noch gar nicht gibt, aber den Simone und ich uns wünschen würden, im Detail mit drin, welche Blutwerte sollte man bestimmen und wie sollte das Ganze im besten Fall langfristig auch aussehen. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Lass uns sehr gerne Feedback da. Falls du dir weitere Folgen mit Simone wünschst, schreib das sehr, sehr gerne in die Kommentare, falls du dir das Ganze natürlich bei YouTube anschaust. Ansonsten viel Spaß beim Video. Willkommen im Gap System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. So, jetzt herzlich willkommen zurück und diesmal tatsächlich auch live. Ist ja jetzt ehrlicherweise für uns beide auch das erste Mal, dass wir uns live sehen. Wie lange kennen wir uns jetzt schon?
Ist nicht 2,5 Jahre oder so?
Ist schon crazy, ja. Muss man sagen. So das erste Mal jetzt live. Ich mache das ja sowieso viel lieber live als online, aber manchmal geht's halt nicht anders.
Ja, zwischendurch war ja auch diese Pandemie.
Ach stimmt, die war ja auch. Ja, ich hab's am Rande mitbekommen. Ich glaube, mittlerweile erinnert man sich gar nicht mehr so richtig dran. Simone, lass uns doch ganz kurz damit einsteigen, auch wenn wir so die erste Folge ja eigentlich schon mal aufgenommen haben vor ein paar Monaten. Das heißt, wir gehen jetzt ja so ein bisschen tiefer in das Thema Hormone, bioidentische Hormone, verschiedene Erkrankungsbilder. Aber erzähl doch nochmal ganz kurz, wer du bist. Und für alle, die sich irgendwie so ein bisschen überfordert fühlen in der Folge, guckt euch die erste Folge das erste Mal an.
Genau. Ja? Das wäre nützlich. Ja, ich bin Dr. Simone Koch. Ich bin auch Ärztin für funktionelle Medizin. Ich bin im ersten Job eigentlich mal Gynäkologin und Geburtshelferin, komme also schon so ein bisschen aus der Hormonecke, habe mich dann aber davon entfernt, sage ich mal. Also ich habe dann auch noch Ernährungsmedizin gemacht, Umweltmedizin, Orthomolekularmedizin und das alles verbunden und habe eine Praxis in Berlin mit den Standorten Berlin und Leipzig und ja, habe auch das eine oder andere, also insgesamt 5 Bücher geschrieben und bin, wie meine Agentin immer sagt, wie ich mich bitte bezeichnen soll, Expertin mit großer Reichweite. Das heißt, ich mache auch noch so ein bisschen Social Media und Podcast und solche Geschichten. Ja.
Ja, perfekt. Lass uns mal damit starten. Mich hat das heute Morgen eine Patientin gefragt, tatsächlich. Und das ist, ich glaube vor 2 Wochen habe ich einen Podcast zum Buchprozess von mir aufgenommen und da hat eine Mitarbeiterin von mir mich gefragt, was wäre so die erste Frage, die du dir wünschen würdest, dass dich, also wenn du jemanden neu kennenlernst, jetzt kennen wir uns ja schon länger und ich kenne die Antwort auf die Frage so ungefähr wahrscheinlich auch, aber warum machst du das alles, was du machst? Das heißt Social Media, Praxis, die Bücher, gibt es so eine Vision, gibt es so ein Ziel, warum machst du das alles so anders, als man das sonst so kennt?
Ich glaube wirklich, dass die Medizin sich verrannt hat in ein bestimmtes Prozedere und dass die Art, wie wir arbeiten, also dieses erstmal, also ich bin ein absoluter Freund von evidenzbasierter Medizin. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit Wissenschaft und würde mich auch als wissenschaftlich arbeitende Ärztin sehen. Nichtsdestotrotz ist halt das Problem bei evidenzbasierter Medizin, wir nehmen 500 Leute, bilden daraus, also ermitteln Ergebnisse, bilden daraus einen Median und sagen dann, der gilt für alle. Was logischerweise Quatsch ist, weil es gibt halt immer rechts und links Menschen, für die das absolut nicht gilt. Das heißt, Medizin ist, wir haben ja auch die sogenannten Goldstandards für alles Mögliche und ist halt das Gegenteil von individualisiert. Das ist der eine Punkt und ich möchte halt gerne, dass die Leute wieder eine Mündigkeit für sich erlangen, dass sie für sich ihre individuelle Ernährung finden. Ich habe jetzt auch gerade auf der Fahrt hierher, habe ich halt auch, naja, was macht man so, wenn man eine halbe Stunde im Taxi sitzt, man scrollt durch Instagram, zumindest wenn man da halt auch beruflich tätig ist und dann habe ich wieder so ein typisches Video gesehen, so was man da bei Hashimoto alles nicht essen darf. Und das ist halt genau der Punkt, also da wird dann halt verboten, Milchprodukte, Getreide, Pseudogetreide, Eier, Nüsse, Samen, Saaten, irgendwas habe ich wahrscheinlich noch vergessen, aber und das ist halt, das ist der größte gemeinsame Nenner, was man bei Hashimoto meiden sollte. Aber zum Beispiel bei mir, ich habe ja selber auch eine Hashimoto, ich habe überhaupt keine Probleme mit Milchprodukten. Und ich habe aber massive Probleme zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, die hatte ich vergessen eben in der Aufzählung. Also warum sollte ich Milchprodukte meiden, wenn die für mich super funktionieren auf der ganzen Ebene? Ich habe nirgendwo, also egal wo man guckt, die erhöhen meine Entzündungsmarker nicht, die schaden meinem Darm nicht. Die sind einfach eine super Proteinquelle. Ich kann Proteine aus pflanzlichen Quellen so gut wie gar nicht vertragen, also für mich optimal. Warum sollte ich die meiden? Und das ist halt das, wo aus meiner Sicht sich die Medizin, aber auch viel sonst im alternativgesundheitlichen Bereich die Leute verrannt haben, dass sie halt der Meinung sind, alles gilt für jeden. Also das, und der größte gemeinsame Nenner wäre das, was uns gesund machen würde. Und das ist einfach nicht so. Und ja, ich habe in der Praxis festgestellt, also ich habe halt eine Zeit lang extrem viel am Patienten gearbeitet. Also ich habe ja auch die klassische Assistenzarztausbildung gemacht, da arbeitet man 120 Stunden die Woche und macht sich halb tot. Danach war ich dann halt in der Praxis tätig. Ich habe immer noch super viel gearbeitet und habe irgendwann festgestellt. Und trotzdem war es immer noch, dass ich dem Strom an Menschen, die zu mir kommen wollten, überhaupt nicht gerecht werden konnte und auch dem Anspruch da daran war. Und dann habe ich irgendwann überlegt, was kann ich denn tun, um mehr Menschen das zur Verfügung zu stellen? Und daraus ist dann halt entstanden, dass ich angefangen habe, Social Media zu machen. Und Bücher geschrieben ist halt so ein bisschen, das habe ich schon immer gerne, also ich schon immer gerne geschrieben. In diesen meine Freundin in der Schulzeit Büchern war immer bei Was willst du werden? Nachdem, also als ich ganz klein war, habe ich immer Naturwissenschaftlerin geschrieben. Die Geschichte kennt Timo, glaube ich, schon. Dann hat mir irgendwer gesteckt, Naturwissenschaft geht nicht. Habe ich mich für Arzt entschieden. Und dann habe ich immer geschrieben, Arzt und Schriftsteller. Und jetzt kann ich halt beides sein. Und das ist für mich total schön. Mir macht tatsächlich, also mich hat mich neulich mal jemand gefragt, was erfüllt dich am meisten? Und das ist tatsächlich bei mir Recherche und Schreiben. Also das ist das, wo ich mich am meisten im Flow fühle, was mir am meisten Spaß macht. Und das kann ich damit alles verbinden und gleichzeitig ganz, ganz viele Menschen erreichen. Und ich habe auch persönliche Probleme, wie wir alle. Ich bin enorm getriebener Mensch, der immer das Gefühl hat, er muss immer noch mehr machen, noch mehr tun, noch mehr Menschen helfen. Und das ist nicht immer gut für mich, aber das steht auch im Hintergrund des Ganzen.
Ja, bei vielen Sachen fühle ich mich definitiv im selben Boot wie du, ja, vor allem bei der letzten. Ich muss sagen, gerade auch so dieses, also ich hätte damals ins Poesiealbum nicht reingeschrieben, dass ich Autor werden möchte. Ich finde es auch immer noch komisch zu sagen, dass ich Autor bin, so, ja. Aber ich muss auch sagen, dass dieses neue Dinge lernen, und die vor allem sonst auch nirgendwo implementiert sind, auch wenn es eigentlich total unlogisch ist, diese neuen Dinge gar nicht zu implementieren, weil es dauert halt ja irgendwie immer gefühlt so 60 Jahre, bis das dann irgendwo ankommt und selbst dann ist ja auch nicht gesagt, dass dieses individualmedizinische wirklich ankommt, sondern dass es irgendwie so diese kann man so Herdenmedizin sagen, irgendwie so ein bisschen, irgendwie auch. Würdest du sagen, es ist ein was anderes, Gesundheit den Leuten nahezubringen oder im Gesundheitsbereich zu arbeiten oder in diesem krankheitsorientierten Bereich, so wie das System das hergibt?
Absolut, also total. Leider ist es auch so, also das ist halt was, ja, wo ich einfach auch meiner eigenen Linie folge. Angst verkauft sich immer besser als Freude. Und es gibt ja ganz viele, die halt nur auf dieser Angstschiene fahren. Und das ist ja im Prinzip die Krankheitssache. Mach das, sonst das. Oder du hast schon XY, also tu das. Oder wenn du das tust, dann passiert dir das. Das funktioniert, glaube ich, noch am allerbesten. Und da versuche ich halt, ja, eine Gegenschiene aufzubauen. So, welche Dinge können dazu führen, dass es dir einfach gut geht? Dass du, also Energie ist ja bei mir immer ein ganz großes Thema. Einfach, weil ich selber auch erlebt habe, wie es ist, wenn man gar keine Energie mehr hat und wie sich das anfühlt. Und jetzt weiß, wie es ist, wenn man extrem viel Energie hat. Und also, das wusste ich auch vorher schon, aber so viel Energie, wie ich jetzt habe, mit meinen jetzt fast 45, hatte ich mein ganzes Leben lang nicht. Und das ist einfach auch was, was ich weitergeben möchte. Also wo ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass sich mit 30 so fühlen, als wäre man eigentlich schon tot und man sich jeden Morgen irgendwie aus dem Bett zerrt und versucht, seinen Alltag zu bewältigen und nur mit Überleben statt mit Leben beschäftigt ist, dass das nicht das ist, wofür der Mensch gemacht ist. Und dass es einfach ein ganz anderes Leben gibt, was uns ja, den allermeisten, würde ich fast sagen, verwehrt ist durch die Art, wie wir leben und wie wir unser Leben gestalten. Und das ist für mich halt Gesundheit, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, so wie die WHO das definiert. Und aber ich glaube, es ist schwieriger, also sich in diesem Bereich zu bewegen, als in der Angstmacherschiene und in dem, ja.
Ja, es ist vor allem anstrengender, ne?
Ja.
Also es ist vor allem so, ich habe es im Buch so beschrieben als gegen den Strom schwimmen.
Ja.
Das ist cool und wahrscheinlich bringt man dadurch auch irgendwie das ganze Thema deutlich weiter. Aber man strömt halt gegen die Strömung, ne? Und
ja,
das ist halt daueranstrengend gefühlt. Und ich glaube, da wir kennen das wahrscheinlich beide ganz gut, wie anstrengend das auch sein kann. Die meisten denken wahrscheinlich, dass das gar nicht so schwierig ist, aber man kriegt natürlich auch schon Gegenwind. Aber ich fand das ganz cool, wie du das gerade beschrieben hast, mit diesem Überleben statt Leben. Ich glaube, wir haben heutzutage auch diesen Begriff normal irgendwie völlig falsch verstanden,
ja,
weil wir sagen heutzutage, ja, es ist halt normal, mit 40 schon Rückenschmerzen zu bekommen. Aber okay, vielleicht kriegt der Durchschnittsmensch mit 40 Rückenschmerzen, aber das ist ja noch lange nicht normal.
Genau.
Eigentlich ist ja das andere, worüber wir jetzt gerade geredet haben oder du, das ist ja eigentlich das Normale. Wir haben das irgendwie nur verlernt oder wir wissen gar nicht mehr, zu wem gehen wir denn, um das zu bekommen, weil spezialisiert sind die meisten ja in diesem anderen Bereich. So, ich meine, man kennt es ja in der Schulmedizin, man lernt halt, Erkrankung XY macht Symptom A, B, C, D, E, F, G und wir können ein Medikament dagegen geben. Aber wie können wir denn dazu beitragen, dass das Symptom vielleicht gar nicht erst auftritt? Oder wie können wir das Problem auch hinbekommen, ein Medikament kurzfristig zu geben, langfristig aber auch wieder rauszunehmen,
wenn
das vielleicht geht?
Genau, ja.
So?
Ja, es ist ja auch dieses ganze Thema Longevity, also einfach, dass man, was ja gerade so ein bisschen auch in Europa im Trend kommt, sag ich mal, aber dass wenn wir über den Tellerrand gucken, also dieses, was du gesagt hast, dass wir davon ausgehen, wenn man alt wird, steigen die Entzündungsmarker. Wenn man alt wird, steigt der Blutdruck. Wenn man alt wird, entwickelt man Atherosklerose. Wenn man alt wird, wenn man ein Mann ist, wird man impotent. Und wenn wir halt über den Tellerrand gucken zu Völkern, die noch in einer sehr viel ursprünglicheren Art leben als wir, dann ist das Quatsch. Dann stimmt das einfach nicht. Und man kann halt mit 80 noch den gleichen Blutdruck haben wie die Enkel. Und man kann auch mit 80 noch völlig normal Entzündungsmarker haben. Es muss also was zu tun haben mit der Art, wie wir leben. Und ich versuche selber als das blühende Beispiel dafür dazustehen, dass man mit Mitte 40 noch nicht aussehen muss, als wenn man demnächst in die Kiste springt und halt auch noch nicht völlig lethargisch irgendwo herumsitzen muss. Und würde mir einfach wünschen, dass ich das an so viele Menschen wie möglich auch weitergeben kann und dass wir mehr dahin kommen, dass Leben auch Freude machen kann. Eventuell, wenn man das möchte, inklusive eines relativ hohen Workloads. Weil auch das, ne, also viele sagen ja, da gibt es ja auch eine ganz große Bewegung für, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, halt, also du gehörst jetzt nicht dazu, aber so in deiner Generation ist halt bei den meisten ja Work-Life-Balance und keiner will mehr arbeiten. Und wenn man einen Mitarbeiter sagt, er soll mehr als 20 Stunden die Woche arbeiten, dann gucken sie alle an, als wollte man die Oma töten. Und wo ich neulich auch zu einer Kollegin gesagt habe, wenn jetzt alle nur noch sich selbst finden und das Maximale an Spaß aus ihrem Leben ziehen wollen und alle machen jetzt nur noch the highest excitement, wer rettet denn dann den Planeten und kümmert sich irgendwie um das, was irgendwie wirklich wichtig ist?
Dann kannst du auch nicht ins Kino gehen abends, weil ist wahrscheinlich auch keiner da, der dann die Kinokarten
ja,
verkauft.
Ja, genau. Also das ist halt, oder ja, Kino ist ja noch nicht unbedingt nötig, aber ich habe mit meinem Partner auch drüber gesprochen, der auch das manchmal so ein bisschen in die Richtung so sieht. Ich dann gesagt habe, stell dir vor, niemand holt mir den Müll ab. Also so die Müllabfuhr arbeitet nicht mehr. Glaubst du, dass die Leute, die den Müll abholen, ganz doll Spaß an ihrem Job haben und dass das halt das ist, was sie schon immer machen wollten? Wahrscheinlich nicht. Also meine Jungs wollten, als sie 3 waren, Müllmann werden. Das war aber ziemlich schnell vorbei. Und klar, es gibt vielleicht manche, denen macht es super viel Spaß, aber ich denke den meisten nicht. Und wenn keiner mehr auch diese Tätigkeiten macht und einfach ja zu sowas, was ich mache, was du machst, gehört einfach auch ganz viel Passion, aber zum Teil auch, dass man mal über seine Grenzen geht, weil sonst kommt man da nicht hin und dafür muss man aber die Energie haben, das tun zu können. Und das möchte ich halt auch mit vermitteln können, dass man das nicht nur erreichen kann, wenn man quasi eigentlich sich nur noch ausruht, weil am Ende im Stress ist halt auch ein Hormesis-Faktor, wenn der Körper vollständig gesund ist, der sehr positiv sein kann und der einen halt auch voranbringen kann, wenn wir nicht total entzündet und schon krank von vornherein sind. Und ja, und die gesamten Hormone nicht in der richtigen Reihenfolge sind und so weiter.
Ja, ich glaube, wir brauchen einen vernünftigen Status quo,
Ja.
ne? Und das ist ja ehrlicherweise, auch wenn man sich so, ob man es jetzt Longevity-Bewegung nennen möchte, eigentlich ist ja das, also ehrlicherweise, das wollen wir ja alle irgendwo, zumindest dann, wenn wir merken, dass unser Leben einen Sinn hat. Klar, wenn ich jetzt irgendwie völlig im Eimer bin und mich den ganzen Tag nur ausruhen muss, dann ist vielleicht nicht mein Ziel, möglichst lange zu leben. Aber grundsätzlich haben wir die meisten wahrscheinlich so das Ziel, dass man halt irgendwie sagt, man möchte dieses schöne, tolle Leben, was man hat, ob jetzt mit Familie oder mit Enkeln oder was auch immer, dass man das halt so lange wie möglich mit einer guten Lebensqualität führen kann. Und ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir jetzt gleich reingehen, wir brauchen halt viel mehr, finde ich zumindest. Bin mal gespannt, wie du das siehst. Wobei ich kenne deine Antwort wahrscheinlich schon. Wir brauchen halt viel mehr diesen Status quo. Weil was gucken wir uns denn im Moment an Status quo an? Also wenn du zum Hausarzt gehst, dann ist da kein Status quo. Da ist ein großes Blutbild und dann heißt es alles gut und alles in Ordnung. Klar, ich will da jetzt auch nicht jeden über einen Kamm scheren. Ne? Gibt auch ganz viele, die richtig, richtig tollen Job da machen. Aber ich glaube, die Menschheit oder ein Großteil der Menschheit denkt halt auch noch, der Arzt ist so derjenige, der sich mit Gesundheit auskennt. Und wir müssen halt, finde ich, viel mehr in diese Status Quo-Analyse halt auch reingehen und gucken so, hey, womit können wir denn Gesundheit erhalten oder auch dazu beitragen, das langfristig besser zu machen, ob jetzt mit vernünftigen Blutwerten oder auch mit hormonellen Sachen, wo wir jetzt gleich drauf eingehen. Und das wird ja schon nicht gemacht. Also da fängt ja die Riesendiskussion und der Kampf zum größten Teil schon an.
Ja.
So, das werdet ihr ja in der Praxis wahrscheinlich auch
Ja,
häufig
klar,
sehen.
absolut. Aber es fängt halt schon an. Wir haben jetzt diese ganzen Möglichkeiten. Also fangen wir an mit der Genetik. Also aus meiner Sicht sollte eigentlich, was ich jetzt halt bei meinen Kindern halt auch gemacht habe, sollte halt schon im Kindesalter, sollte man gucken, okay, wie ist die Landkarte? Wie ist die genetische Grundausstattung? Und welche Wege kann ich theoretisch gehen? Und welchen davon möchte ich gehen? Und wie kann ich ja meinen Körper darin unterstützen, den Weg, den ich gehen möchte, dann auch zu gehen und sich nicht irgendwo zu verlieren und auf einem Irrweg verloren zu gehen? Und das sollte eigentlich, denke ich, also wir haben halt diese Möglichkeiten und keiner macht's. Also, und auch keiner hat wirklich Ahnung davon. Also gefühlt hat halt zum Teil die Technik und die Labordiagnostik das, was ja der Hintergrund leisten kann, überholt. Und es gibt halt ja, fast niemanden, der dann mit diesen Werten wirklich was anfangen kann. Also vielleicht wird sich das jetzt so ein bisschen ändern durch die AIs, weil es halt super komplex ist und eigentlich ja im Prinzip einen riesen Computergehirn sozusagen dahinter braucht, um das überhaupt sinnvoll auszuwerten. Aber aktuell ist es halt noch so, dass die wenigsten damit wirklich sinnvoll was anfangen können und dass es schon allein fast nie gemacht wird. Also dass da und dass man mit solchen Sachen ja anfangen kann, weil das Problem ist, wenn ich anfange, jemanden zu behandeln mit Dyslipoproteinämien, also mit Störungen im Blutfettestoffwechsel, wenn der diese Störung schon hat, dann bin ich tendenziell 20 Jahre zu spät. Und wenn ich halt anfange, den erst zu behandeln, nachdem er den ersten Herzinfarkt hatte, dann bin ich viel zu spät. Also dann ist halt das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen und dann kann ich halt nur noch reparieren und kann versuchen, dass ich da irgendwie so ein bisschen was noch auf die Reihe kriege. Aber wirklich was reißen werde ich nicht mehr. Und noch viel schlimmer ist halt bei Demenzen und Krebs, wo wir überhaupt keine Behandlungsmöglichkeiten haben und wo dann, ja, das dann einfach vorbei ist, wenn es dann soweit ist.
Und das ist das, was ich eben meinte mit unlogisch.
Ja.
Also wir entwickeln uns da weiter, aber trotzdem wird sich gewehrt, und ich kann das jetzt aus Praxisperspektive zum Beispiel und du ja auch sagen, es werden halt überall Steine auch in den Weg gelegt. Ne?
Du kannst, wird sich echt mit Händen und Füßen gewehrt, also mit Klauen und Zähnen.
Absolut. Vielleicht magst du uns, also ich habe zum Beispiel vor 3 Tagen, weil du jetzt dieses Genetikthema angesprochen hast, ist jetzt zwar jetzt nicht Hauptthema, aber finde ich trotzdem spannend. Ich habe vor 2 Wochen Apo-E-Genmutationen getestet. Ja. Ich bin Homozygot Apo-E3, also kein Alzheimer-Risiko.
Ich
zumindest.
Auch.
Also auch perfekt, super. ist das was du, also das ist eine Diskussion, die ich momentan, weil ich das halt gezeigt habe vor 2 Wochen, die ich regelmäßig, ich habe das heute Morgen zum Beispiel bei einer meiner Mitarbeiterinnen gemacht, einen riesengroßen Diskussionsdisput ständig, dass die Leute sagen, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen, sowas soll man doch gar nicht wissen. Und ich sitze dann da auch und denke so, hä? Aber ich, also es ist doch viel sinnvoller, es zu wissen, bevor es dann da ist, damit ich noch alles machen kann, damit das nicht so weit kommt. Also ich kann ja alle möglichen Faktoren in meinem Leben versuchen zu optimieren, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und natürlich sagt so eine ApoE4-Variante dann jetzt nicht, ich krieg das auf jeden Fall, das Risiko ist dann erhöht, okay. Aber ich kann ja trotzdem alle Dinge, und auch wenn wir noch nicht alles über Alzheimer, Demenz und Co. wissen, aber wir wissen ja trotzdem, dass so chronisch entzündliche Geschichten, und also wir können ja sehr, sehr, sehr viel trotzdem tun. Aber es ist ja Quatsch, die Hände in den Schoß zu legen und einfach zu sagen, ja, lass mal gucken und mal abwarten.
Ich kann es auch überhaupt nicht verstehen. Also weil wenn wir gucken, also es gibt zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen der ghanaesischen Bevölkerung, die tragen alle die homozygote ApoE4-Mutation und haben kein erhöhtes Alzheimer-Risiko und haben da halt keine Probleme, weil die ganz anderes Leben leben. Und also es gibt ja Ideen dazu, dass es ursprünglich mal schützend war, weil Menschen mit einer ApoE4-Mutation viel stärker Entzündungen ausbilden. Also du weißt das alles, aber wahrscheinlich die Zuhörer nicht. Wer Lust hat, ich habe darüber eine ganze Podcast-Folge.
Perfekt. Gerne reinhören.
Und das war ein Schutz, wenn man zum Beispiel einen Parasiten hatte oder eine Infektion oder so. Weil logischerweise, wenn du jetzt einen Parasiten kriegst, wenn dein Immunsystem dann krass hochfährt, dann macht das den Parasiten tot, wunderbar. Das war in den tropischen Ländern ein Überlebensvorteil. Dementsprechend hat sich das halt relativ lange durchgesetzt und ist auch das, woher wir als Menschheit kommen. Das heißt, das ist die älteste Variante des ApoE-Gens und ist eigentlich nicht die Mutation, sondern ist halt das, was ursprünglich mal da war. Und ApoE3 und dann später ApoE2 kamen erst später dazu, als dieser Schutzfaktor nicht mehr so relevant war, weil wir uns in nordischere Gefilde bewegt haben, wo es halt weniger Parasiten gab und insgesamt Infektionskrankheiten und Tod durch Infektionskrankheit weniger wurde. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig zu wissen, damit man das nicht als fatalistisch betrachtet, dass man halt sagt, okay, ich habe das jetzt und dann erkranke ich an Demenz, weil das ist totaler Quatsch. Das Risiko ist 20% erhöht, 20%, nicht 100%, nicht irgendwas 20%. Und es muss halt absolut nicht sein, dass ich daran erkranke, aber, und ich darf das sagen, also mein Partner ist ApoE4 Homozygot und sein Opa ist gerade an Alzheimer verstorben. Der Tod seines Opas hat das mit angeregt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen da unbedingt bei dir mal nachgucken. So kam raus, worst case. So, er ist jetzt Mitte 20. Dann haben wir geguckt, tatsächlich, Cholesterin ist bereits erhöht und es gibt bereits Entzündungsmarker am Endothel. Das heißt aber jetzt haben wir noch alle Möglichkeiten, dass es niemals zu irgendwelchen Symptomen aus dem Ganzen kommt. Das heißt, er ist ja auch krasser Sportler und so, dass ich erstmal gesagt habe, okay, Massephase ist erstmal gestrichen. Also überkalorisch essen fällt jetzt aus. Wahnsinnig hohe Proteinkonsum, das dämmen wir mal ein bisschen ein und gucken, dass das halt auf der richtigen Ebene ist. Fette, tierisches Fett ist ja auch in der Paleo-Community beheimateten Sportlern meistens auch enorm hoch. Okay, fettes Fleisch und so wird erstmal ein bisschen runtergefahren. Wir setzen auf monosaturierte Fette und so weiter. Und da muss man jetzt halt gucken. Und Ziel ist natürlich auch, jetzt in nächster Zeit werde ich alle 3 Monate das alles bei ihm überprüfen und später dann vielleicht alle halbe Jahr. Und wenn alles super ist, einmal im Jahr. Aber ich denke, wir bleiben bei alle halbe Jahr. Und ich bin sehr guten Mutes, dass er dann niemals eine Demenz entwickeln wird. Wenn wir das aber nicht jetzt getestet haben, hätten, weil bereits jetzt waren ja seine Werte erhöht und er ist halt ja noch super jung und hoffentlich noch 50 Jahre vom Alzheimer entfernt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, auch mit dem Lebensstil, obwohl man den ja als besonders gesund betrachtet, aber Bodybuilding ist nicht unbedingt immer für jeden besonders gesund, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass da halt später was nachgekommen wäre, wahrscheinlich erhöht gewesen oder gegeben gewesen, obwohl er keinen Alkohol trinkt, super gesund lebt. Also ich finde es fast nichts Sinnvolleres, als nach diesen Sachen zu gucken. Und es gibt einfach auch bestimmte Sachen, also zum Beispiel die Pufa-Snips, wo dann halt einfach klar ist, für diese Menschen ist es tatsächlich relevant, dass sie halt bestimmte, also dass sie gucken müssen, welche ungesättigten Fettsäuren nehmen sie zu sich, wie viel gesättigte Fettsäuren nehmen sie zu sich und so weiter. Für ganz, ganz viele andere ist es völlig egal und die können gerne ihren Schweinespeck oder weiß ich nicht essen und da spielt das halt überhaupt keine Rolle. Und ja, also ich finde halt, dass es gerade für individualisierte Medizin eins der Tools schlechthin ist. Wichtig ist, dass man sich halt klar macht, es ist die Landkarte. Es ist nicht das Terrain. Also ich hoffe, dass das daraus verständlich wird. Also es kann halt sein, du hast eine alte Landkarte und da war halt ein Weg eingezeichnet, der Weg ist aber zugewuchert. Und das kann halt im normalen Leben tatsächlich eben halt genauso sein. Die Gene sind da, aber die sind nicht aktiviert. Und dass man da halt auch immer nachguckt, dass man es nicht als fatalistisch betrachtet, sondern als eine Landkarte, die mir die Möglichkeiten aufzeigt. Und welchen Weg ich dann nehme, das ist eben dann mir überlassen. Aber wenn ich keine Karte habe, dann weiß ich ja auch noch nicht, wo es lang geht.
Ja, ich merke schon, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr über Hormone zu reden. Ich bin mehr darüber tatsächlich. Die Frage ist, was wären denn so, damit wir trotzdem noch so zu dem Thema kommen, wo wir eigentlich hinwollen, was wären so die Top 3 oder Top 5 genetischen Marker, die du empfehlen würdest, jedem zu messen? Also ApoE, beziehungsweise ApoB und ApoE haben wir jetzt gerade schon gehabt. Was würdest du noch machen? Du hast gerade eben gesagt, du hast bei deinen Kindern schon viel gemacht.
Also ich würde auf jeden Fall nach dem Methylierungszyklus und nach Glutathionstörungen gucken. Also da wäre Glutathion-Transferase, Glutathion-Synthetase, Glutathion-Reduktase. Also würde ich mir da alle angucken. Für wer das, also für den, der es nicht weiß, Glutathion ist ja so ziemlich das mächtigste Antioxidans, was der Körper selber produzieren kann und spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Entgiftung und zwar in allen Zellen des Körpers. Also wirklich, es ist halt ein ubiquitäres, was in der Medizin immer heißt, überall vorhandenes Protein beziehungsweise Peptid. Und ja, also das spielt halt eine Riesenrolle. Und wenn man weiß, also zum Beispiel, ich habe eine Glutathion-Transferase-Deletion, das heißt, dieses Gen ist bei mir einfach nicht vorhanden. Und dann weiß man, man muss bestimmte Sachen meiden. Und ich weiß halt schon mein Leben lang, dass ich mit bestimmten Giftstoffen nicht gut klarkomme und dass ich halt auch länger mit Sachen zu tun habe, wenn ich irgendwas zu mir genommen habe oder so. Und die kann ich dadurch einfach konsequent meiden. Und seitdem habe ich halt, also ich meide halt sämtliche Duftstoffe. Ich benutze überhaupt nichts, was irgendwie riecht. Also weder Parfum noch irgendwelche Weichspüler oder irgendwas. Und ich versuche das auch in meinem Umfeld, dass das gemieden wird. War ein Riesenstreit in der Praxis, weil meine Mitarbeiter wollten so eine komischen Beduftungszeugs im WC haben. Und ich habe das jede Woche weggeworfen und jede Woche stand da das nächste. Aber jetzt haben wir uns auf 2 Schüsseln mit Kaffee geeinigt, die
Auch keine schlechte Idee.
positiven Geruch ins WC bringen. Und das funktioniert ziemlich gut. Aber ja, also auf solche Sachen zu achten, weil ich merke das gefühlt sofort. Also ich merke das sofort, wenn ich 5-mal am Tag da aufs Klo muss und da ist so ein komischer Bedufter, der so ein künstliches Zeug ausduftet, dass ich davon Kopfschmerzen kriege und das mir das Probleme macht. Und ich habe inzwischen, das kann ja dann auch immer Einbildung sein, ne? Placebo ist ja ein mächtiger Punkt, aber ich habe das Gefühl inzwischen, dass wenn jemand vor mir geht und raucht, dass ich sofort Kopfschmerzen kriege und dass mir das halt sofort Probleme bereitet. Und wenn man das aber weiß, dann kann man eben da entsprechend drauf eingehen und da entsprechend gucken. Genau. Ja, das andere wäre MTHFR und aber auch die anderen. Also es gibt noch diverse andere Snips im Methylierungsstoffwechsel. Das ist aber der wichtigste. Man muss ja auch mal gucken, wie viel Geld will man investieren und wo will man gucken. Nach PEMT würde ich gucken. Das ist Zellmembranfluidität, hat viel zu tun mit Phosphatidylcholin. Okay, will ich jetzt hier nicht mehr der Biochemie-Nerven. Alle, die mir folgen, wissen, ich bin ziemlicher Biochemie-Nerd. Mir macht sowas halt super viel Spaß, aber ich weiß, dass ich da die Menschen manchmal auch überfordere. Hat aber viel mit auch Nervengesundheit und mit diesen ganzen Sachen zu tun und mit Wundheilung, mit all sowas. Dann Stoffwechsel, also Snips im Stickoxid-Stoffwechsel, da würde ich nachgucken, also NOS-SNPs, weil die können eine große Rolle spielen für Herzinfarkt, für kardiovaskuläre Erkrankungen.
Also wieder so Richtung Endothel und Co.
Genau, dann würde ich halt auf jeden Fall gucken nach Vitamin D-Geschichten, also Vitamin D-Rezeptorstörungen, Vitamin D-Synthesestörung, sowas alles, weil es spielt halt auch eine große Rolle. Vitamin D-Mangel ist sowieso ja ein Riesenproblem für uns alle. Und wenn ich dann noch da drauf irgendwelche Snips habe, die halt dazu führen, dass ich es weder produzieren kann, noch dass, wenn ich es denn produziere, es am Rezeptor vernünftig wirkt, dann muss ich da eben auch wahnsinnig drauf achten. Und auch da, das finde ich halt super nützlich. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Snip im Vitamin-D-Stoffwechsel, ich habe einen Snip im Vitamin-A-Stoffwechsel. Also ich kann Beta-Carotin nicht in Vitamin-A umsetzen. Das ist tatsächlich was, was in den nordischen Bevölkerungen super häufig ist. Also ich bin ja halb schwedisch. Und
Das sieht man.
das ist ganz, ganz häufig, weil es keine Relevanz hatte. Weil Beta-Carotin gab es einfach nicht. Also Gemüse war rar und wenn, dann hat man halt Leber gegessen. Also die Notwendigkeit für dieses Gen war ganz, ganz gering. Und dementsprechend müssen aber Menschen, die das haben, müssen total darauf achten, dass sie ausreichend Vitamin A zuführen. Und da kann man dann so viel Karotte essen, wie man will. Man kommt halt nicht auf vernünftige Spiegel. Und sowas finde ich halt super entscheidend, weil du hast das bestimmt ja auch ganz oft, dass man da Menschen sitzen hat, die sagt, aber ich nehme doch immer XY, trotzdem sind meine Werte schlecht. Und dann kann man halt sagen, ja, aber du hast halt auch den und den Snip, der dazu führt, dass du das nicht vernünftig umsetzen kannst. Oder halt eben mit MTHFA, dass man ja auf keinen Fall synthetische Folsäure nehmen darf. Oder es gibt bestimmte Snips, die dazu führen, dass die B-Vitamine nicht methyliert werden können und nicht aktiviert werden. Und dass man halt sagen kann, okay, du brauchst ein methyliertes B12, damit du damit agieren kannst. Und das neue, normale Cobalamin wird dir nichts bringen. Und ja, also das sind so bestimmte, die einzelnen Namen, weiß ich jetzt auch nicht alle genau. Also es ist dann A, B, 1, 7, 2, weiß ich nicht. Aber das sind halt auch Sachen, die eine große Rolle spielen für die Nährstoffaufnahme, die ich mir halt auch mit angucken würde. Und super spannend finde ich darüber hinaus alles so für mentale Resilienz. Also die finde ich auch super interessant, weil man auch da gucken kann, kommt. Wer hier auch, also kommt, spielt für ganz, ganz viele Sachen eine große Rolle. Aber zum Beispiel jemand, der einen Homozygoten kommt, Störung hat, Med-Med auf 158, dem würde ich jetzt nicht empfehlen, Arzt oder Polizist oder Feuerwehrmann zu werden, weil halt die Wahrscheinlichkeit, die ist die Menge an Stress, die mit diesen Berufen einhergeht, denjenigen überfordert. Erstmal wird er wahrscheinlich extrem gut performen und dann extrem krass zusammenbrechen. Und außer er hat halt einen enorm guten Lebensstil. Und das finde ich da halt auch hilfreich. Also meine Podcast-Partnerin Maria hat einen Homozygoten Kompolymorphismus mit Med. Und die hat ganz viel umgestellt in ihrem Leben. Also die hat halt von absoluter High Performance und jeden Termin füllen und super viel arbeiten, halt reduziert auf viel weniger Arbeit und viel mehr Freiheit, um Pausen einzuplanen und so weiter. Und das hatte halt einen ganz, ganz großen Einfluss auf ihren Heilungsweg und dass es ihr inzwischen halt super, super gut geht. Und deswegen finde ich Genetik so spannend und auch so hilfreich. Und es ist auch ein Argumentations-Ding, also dass du halt zu deinen Verwandten, Freunden und so weiter sagen kannst, ich denke mir das nicht aus. Es ist zwar scheiße, vielleicht auch für dich, aber ich bin nicht so stressresilient wie andere. Wirklich nicht. Und das hier, das ist der Grund. Bei mir ist es, flutet Stress viel schneller an. Ich bin viel schneller in der vollen Leistungsfähigkeit, aber ich bin viel schneller auch einfach daneben. Und ist dementsprechend, nerv mich nicht.
Das ist eigentlich eine gute Argumentation in einer Beziehung dann auch so. Einfach immer nur so den Zettel rausholen und dann in die
Ja,
Kamera halten.
eventuell schon, ja. Und ich finde, also selbst in der Beziehung, dass man sagt, das wird mir jetzt hier gerade zu viel, ich muss jetzt raus. Ich komme wieder, wenn ich mich reguliert habe und wenn ich so viel Stress abgebaut habe, dass ich mit dir vernünftig reden kann. Ich finde, das kann selbst, also das sollte in jeder Beziehung so sein, dass das möglich ist, aber es kann für einen selber auch in einem drin ein gutes Argument sein, das dann auch wirklich zu tun, dass man halt weiß, ich brauche das. Ich brauche diese Zeit für mich, um runterzufahren, um mit mir zu sein, um dann halt auch sinnvoll agieren zu können. Und ich sollte nicht in dem Moment dann in die Interaktion gehen, weil es mir einfach nicht gut tut und ich ja zu hoch auf Stresshormonen bin, als dass ich dann irgendwas Sinnvolles tun würde.
Du kennst es sicher, man liest manchmal irgendwo was und dann erinnert man sich an so Schnipsel. Ist es nicht sogar so, dass es eine Korrelation, ich sag bewusst Korrelation, zwischen, ich weiß nicht mehr, was das war, waren es Selbstmörder, Amokläufer oder so, und diesem kommt Gen gibt, ist das nicht sogar so?
Das nicht kommt, das ist MAO-A.
Ah, genau so war das.
Aber ja, das war ja auch noch eins der Gene auf der Liste, aber MAO-A darf in Deutschland nicht mehr bestimmt werden ohne starke ärztliche Indikation, aus genau dem Grund. Also man hat festgestellt, dass mehr Gefängnisinsassen in den USA MAO-A-Träger sind. Tatsächlich hat man das dann aber mit der Gesamtbevölkerung korreliert und hat festgestellt, das hat überhaupt nichts damit miteinander zu tun. Und MAO-A-Träger sind nicht zwangsweise aggressiver oder irgendwas. Tendenziell ist es aber schon so, dass die halt schneller überstresst sind. Also zumindest, also es gibt ja zwei Varianten davon. Es gibt halt die schnellen und die langsamen. Die langsamen kommen halt nicht aus dem Quark. Also den kannst du halt beim Laufen die Füße besohlen. Und es ist halt, das ist schon so ein bisschen so. Aber es hängt halt ganz krass von der Sozialisierung ab. Und wie, also es gibt ja auch diese Untersuchung dazu, die Maori tragen zu einem ganz großen Anteil das MAO-A-Gen. Deswegen wird es auch zum Teil als Kriegergen bezeichnet. Bei denen ist aber das ja ganz stark, also in der Sozialisierung mit drin, dass gerade, also dass die Männer so erzogen werden, mit dieser vielleicht erhöhten Aggressionsneigung super gut klarzukommen und das zum Wohle des Stammes einzusetzen. Und MAO-A-Träger sind halt sowohl eventuell schneller ein bisschen aggressiver, aber sie sind auch viel leistungsfähiger und sind meistens auch tendenziell, ich finde es immer ganz wichtig, sowas auch nicht fatalistisch zu betrachten und zu sagen, ich bin MAO-A und deswegen bin ich der geile Typ, aber tendenziell sind sie halt ein bisschen dominanter, sind auch charismatische Persönlichkeiten, weil sie das halt besser nach außen tragen können. Und aber es gab in den USA Urteile, dass man gesagt hat, der ist MAO-A-Träger und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er rückfällig wird, höher und deswegen knasten wir ihn länger ein und deswegen darf dieses Gen nicht mehr ohne klare Indikation bestimmt werden, um solche Sachen zu verhindern, dass nicht aufgrund von Genetik Urteile verschärft werden oder so, die was eigentlich Quatsch ist, also, und was auch klar widerlegt Quatsch ist.
Aber ja, ich wollte gerade sagen, ne, also selbst wenn es jetzt widerlegt ist mittlerweile, also
ja, sowas hält sich ja immer hartnäckig.
Ja, ja, genau.
Also das kennen ist wie mit Butter macht krank, Eier machen krank und so weiter.
Herzinfarkt, ja, 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 ja.
Wenn einmal sich sowas festgefressen hat, rotes Fleisch macht Krebs, dann...
Krafttraining ist schlecht.
Genau, ja, dann es ist ganz, ganz schwer, das wieder loszuwerden. Da sind wir auch wieder bei, Angst funktioniert viel, viel besser als Freude.
Was ist denn, wenn man jetzt so diese Genetiksparte so ein bisschen verlässt? Also wir befinden uns ja gerade so ein bisschen auf dieser... nennen wir es, ist ja eigentlich schon so ein bisschen Longevity auch gerade, worüber wir eigentlich reden. Was wären denn noch so Sachen, also was würdest du dir wünschen, was denn in der Praxis oder auch so in diesem Alltag, was Gesundheit angeht, was da viel mehr eine Relevanz hat oder was da viel, wo viel mehr drüber gesprochen wird? Ist das so, Referenzwerte sind vielleicht nicht optimal, gibt's Optimalwerte, was wieder was ganz anderes ist. Das habe ich ja im Buch zum Beispiel ganz, ganz viel beschrieben. Aber was ist deiner Ansicht nach noch ein Tool neben dieser genetischen Komponente, was wir einfach uns viel zu wenig angucken?
Tatsächlich schon auch so die ganz simplen Laborwerte, aber präventiv. Also dass man halt nicht immer erst guckt, wenn derjenige was hat. Also ich finde, wenn unser Gesundheitssystem einen relativ großen Check beinhalten würde ab 20, nicht erst ab 50 oder 55 oder so, wo dann schon sehr früh zu sehen wäre und wo dann eben auch so Sachen drin sind wie ein Fettsäurenindex. Und ja, der kostet 60 Euro, aber wenn man bedenkt, was es uns kostet, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, also das Gesundheitssystem kostet, oder wenn jemand Krebs hat und mit einem Biological behandelt wird, was nichts bringt, also was am Ende demjenigen 2-3 Monate einer längeren Lebenszeit bringt, außer man hat jetzt Nierenzellkarzinom oder sowas, wo das halt super funktioniert. Aber für die meisten Krebsarten sind wir halt nach wie vor hilflos und erreichen irgendwie eine minimale Lebensverlängerung. Und es kostet das Gesundheitssystem ein Vermögen. Und wo ich halt denke, wenn wir diese 100 Euro einmal im Jahr oder so investieren würden, dann könnten wir eben viel, viel früher sehen, an welcher Stelle kann ich sinnvoll eingreifen und kann dafür sorgen, dass derjenige gar nicht erst krank wird. Also nach Möglichkeit ganz, ganz, ganz lange nicht. Und das wäre was ich mir wünschen würde. Und dass eben auch eine Idee besteht, Also dein Buch ist da sicherlich halt sehr hilfreich, um das an die größere Bevölkerungsgruppen ranzutragen. Aber selbst unter den Medizinern, wer weiß denn, was diese Blutmarker wie mittleres korpuskuläres Hämoglobin, mittleres korpuskuläres Volumen und so, was die für Aussagen tätigen. Wir bestimmen das alle und dann sieht man es rot. Und ich kenne das auch so von, auch selbst von meinen Chefs und so aus der Notaufnahme und so, das ist nicht relevant. Und dass das halt auch schon ein Hinweiszeichen sein kann für Mängel und dass man dann halt gezielt nach bestimmten Mängeln gucken kann und so. Das wissen halt auch ganz viele Kollegen nicht.
Ja, wer bestimmt Selene Vollblut?
Ja, niemand.
Also,
ja, genau.
So, das ist ja schon so. Was, du hast jetzt so Fettsäureindex genannt. Was wird da noch so reingehören?
Also ich mache halt, wir machen standardmäßig, wenn das möglich ist für den Patienten, machen wir halt Fettsäuren, Aminosäuren, Mineralstoffe, die wichtigsten B-Vitamine. Habe ich jetzt irgendwas Entscheidendes vergessen? Ja, also das, glaube ich, ist es so ungefähr. Mhm. Also, dass man halt einen Überblick über die wichtigsten Mikro- und ein bisschen auch Makronährstoffe im Körper hat.
Gibt es jemanden, bei dem du präventiv auch Hormone messen würdest?
Nach Möglichkeit auch bei allen. Also die meisten, die halt mitkommen, also ja, du hattest jetzt, ich war jetzt bei Nährstoffen, also Hormone mache ich eigentlich auch immer mit. Hier ist halt auch so ein bisschen das Problem mit diesen Normwerten. Also, weil wir haben ja gar keine vernünftigen Normwerte. Also da stehen halt nicht mal welche daneben. Also mit ein bisschen Glück, ja, dann gibt das Labor sowas an wie in der Menopause, in der Perimenopause und so weiter. Aber dann gibt's auch, also ich kriege halt auch regelmäßig Werte von Kollegen, die dann unter der Pille bestimmt haben, wo ich halt denke, du hast das echt so gar nicht verstanden, was hier vor sich geht. Und ja, das ist fast so, wie wenn ein Kollege die DNA, also die Genetikdiagnostik wiederholt, wo ich dann halt auch immer denke, so,
perfekt.
Was sollte hierbei herauskommen?
Das verändert sich wahrscheinlich nicht mehr, ja.
Genau.
Aber was wäre, wenn du so das Nonplusultra schaffen würdest? Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre dann in dieser Liste noch dabei?
Also auf jeden Fall die Hormone.
Was heißt die Hormone?
Ja, ich war gerade, also ich würde ein Cortisol machen, Prolaktin, ein DHEA, ein Androstendion, Pregnenolon, Testosteron, Dihydrotestosteron, Östrogen, da am besten tatsächlich dann auch E2, also Estradiol und Estriol, E1, die finde ich am wichtigsten. Bei Frauen nach Möglichkeit tatsächlich in Kombination mit einem Östrogenstoffwechsel, also dass man sich anguckt, welche Metaboliten werden daraus gebildet, weil das spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle. Also im Prinzip muss man sagen, bei jemandem mit hormonellen Beschwerden kann ich nur aus dem, manchmal bringt mir der eine Wert was, also wenn ich nur Östrogen mache, aber in den meisten Fällen nicht. SHBG, absolut entscheidend, ansonsten nützen mir die alle nichts. Und irgendeinen habe ich noch vergessen, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Kann man in der ersten mitbestimmen, halte ich nicht für so sinnig, weil bringt eh nichts, also kostet nur Geld. Und FSH und LH und denen nach Möglichkeit, also wenn halt eben Störungen bestimmen, auch mehrmals. Und bei Frauen ganz optimalerweise sollte man am 6. Zyklustag bestimmen an der Ovulation, wann immer die ist. Also da muss man halt gucken, wann rechnerisch, wann die Chancen am besten sind und in der zweiten Zyklushälfte. Weil nur wenn ich die alle mache, habe ich eine Idee, läuft hier dann wirklich alles halbwegs so, wie es sein sollte. Genau, also das wäre so.
Wie ist das so? Du hast jetzt Testosteron, meinst du Gesamttesto, meinst du freies Testo?
Na, das ergibt sich ja, also Gesamttesto ergibt sich ja plus SHBG, ergibt das freie Testosteron. Also einzeln kann man das ja nicht bestimmen. Und Dihydro hatte ich auch gesagt.
Ja,
ne?
DHT,
genau.
Auch gesagt, ja.
Das finde ich halt auch super wichtig, weil ich habe relativ häufig Männer, die ein DHT-Dumping haben. Also die halt alles in DHT schieben und dementsprechend dann Beschwerden haben und aber normales oder sogar erniedrigtes freies Testosteron. Und die entgehen im Allgemeinen der Diagnostik, weil DHT, weil so teuer ist, fast nie bestimmt wird.
Mhm.
Und wenn da eben Störungen sind in den umwandelnden Enzymen, dann ja, entdeckt man das halt einfach nicht. Und deswegen finde ich super wichtig, genauso bei Frauen, also vor allen Dingen bei Frauen, die eben mit Hyperandrogenemien zu tun haben, mit welcher Genese auch immer, ist halt ganz oft Testosteron ist normal, aber DHT ist erhöht. Also wenn eine Frau Haarausfall hat, mit Akne zu tun hat, mit Vermännlichungserscheinung zu tun hat, würde ich immer DHT mitbestimmen und wird meiner Erfahrung nach halt ganz, ganz selten gemacht. Also selbst in der Endokrinologie wird das fast nie gemacht.
Ja, ich sehe in den meisten Fällen realistisch betrachtet ein Gesamttesto.
Ja.
Also und nicht auch mal kein freies. SHBG, ja. So ja. Auch kein freies, ein Gesamttest so. Ja. Und dann, es gibt auch so tatsächlich, ich habe mit einem recht großen YouTuber so ein Gesundheitssupplement-Experiment gemacht, ja, vor ein paar Monaten, ja, wo wir Blut abgenommen haben, dann Supplemente gemacht für 4 Wochen und dann wieder Blutwerte. Blutwerte waren deutlich besser, wobei wir ganz am Anfang auch ganz viele Sachen gefunden haben. Und der hatte ein paar Monate vorher mit einem Facharzt für Urologie, der seit 20 Jahren Urologie macht, so ein NoFap, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, oder? Ja. Der hat quasi 4 Wochen keine Selbstbefriedigung gemacht und wollte dann vorher Testo messen und danach, und die haben nur Gesamttestosteron gemessen. Ja. So. Und ich meinte auch so, hey Leute, es ergibt halt schon Sinn, wenn man irgendwie in diesem Bereich sich Sachen anschauen möchte, dass man halt auch die Untereinheiten oder ja, die freien Sachen sich anguckt. Es war wirklich nur Gesamttesto, also kein, nichts anderes.
Völlig sinnlos, plus, da hier bin ich dann echt voll auch bei der evidenzbasierten Medizin. Es gibt dazu ein paar wirklich, wirklich gute große Studien, dass das völlig egal ist, wie oft man masturbiert für seinen Testosteronspiegel. Aber
ja, ich glaube, das war eher so von dem,
naja, klar, ist ein tolles YouTube-Experiment. Ne? Ja, so. Ja, aber sowas, genau, nervt mich immer, weil dann ist das, selbst wenn das bei der einen Person einen Unterschied macht,
dann heißt das noch gar nichts.
Heißt das halt gar nichts. Ja, ja, und dann werden irgendwie, weiß ich nicht, Millionen junger Männer zwischen 15 und 20 völlig wild gemacht und machen sich Sorgen über ihr Testosteron. Naja.
Ich fand es nur mega spannend, weil die hatten halt diesen Gesamttestosteronwert und der war halt gut. Und wir haben dann aber in diesem Supplement-Experiment, ja, eben uns Freies und DHT auch angeguckt, und das war super,
ja,
schlecht.
Ja. Das habe ich ganz, ganz oft, was ja auch klar ist, also weil aus verschiedenen Gründen, aufgrund der vielen Xenoöstrogene und Phytoöstrogene und so, mit denen wir ausgesetzt sind, SHBG halt oft stark erhöht ist. Und dann kann der Hoden schieben, schieben, schieben. Wenn es nicht zur Wirkung kommt, dann ist es halt völlig sinnlos. Und ja, aber dafür muss man verstanden haben, wie Hormone funktionieren. Und ich fürchte, dass das leider, also Urologie ist ja auch nicht Andrologie. Das,
absolut,
ist halt das, was
das
vielen
auch,
halt
das war das
auch
Erste,
nicht
was
klar
ich auch
sind.
Gesagt,
ja. Also so, wer zuhört, also Andrologie ist Männerheilkunde. Und tatsächlich gibt es auch mehr Gynäkologen, die auch Andrologen sind, als Urologen. Also, und tendenziell gibt es sowieso nicht so viele davon. Und das ist halt das, wonach man gucken muss, wenn man sich irgendwie mit Hormonen da beschäftigen möchte und so weiter. Der Urologe ist da eigentlich gar nicht der richtige Ansprechpartner.
Er ist ja harnableitenden Systeme,
genau,
eigentlich. Ne?
Genau.
Du hast jetzt gerade schon so, weil das passt jetzt super rein, so SHBG-Erhöhung. Was wären so deine Key-Strategien, wenn man ein erhöhtes SHBG hat, ohne dass wir uns jetzt den ganzen Rest angucken? Gibt es so ein paar Sachen, wo man sagen kann, das wären gute Strategien, um den SHBG-Wert zu senken?
Also erstmal Meidung von so ziemlich allen chemischen Stoffen, denen man ausgesetzt sein kann. Also das fängt an bei Weichmachern aus Plastik, aber auch Duftstoffe, also Phthalate, dass man die versucht komplett zu vermeiden. Also gibt's auch Experimente bei Männern, mit wo man vor und nach dem Rasieren, also über den Rasierschaum, Phthalate gemessen hat und festgestellt hat, dass durch einen gängigen Rasierschaum von großen Firmen, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, die Phthalate im Urin um das 900-fache ansteigen. Und also spielt halt eine ganz, ganz große Rolle da, wirklich alles raushauen, keine duftstoffbehafteten Shampoos mehr, gar nichts in der Richtung, auf keinen Fall Parfum oder irgendwie sowas. Wohnumgebung checken, also gucken, dass man halt, ja, im schlimmsten Fall Laminat, Vinyl und so weiter durch Parkett austauscht, dass man guckt, was habe ich sonst irgendwo. Das ist für Erwachsene nicht so relevant, außer man hat Kinder. Also desto mehr man auf der Erde rumkriecht, desto mehr kommt man halt wirklich auch in Kontakt mit diesem Kram. Und ja, also das kann tatsächlich für jemanden, der empfindlich ist, eine Rolle spielen. Also manchmal hat man das Leute, wo man sagt, okay, was hat sich verändert? Und das dann klar ist, okay, der hat ein Kind gekriegt, dann kommt natürlich auch noch Schlafmangel und dieser ganze Kram dazu. Aber ja, das spielt halt da eine große Rolle. Schlafmangel, da sind wir ja gleich mit dabei. Also kaum was drückt das Testosteron so krass nach unten und SHBG nach oben wie Schlafmangel. Schlafmangel macht wirklich die Hormonwerte eines alten Mannes. Glaube ich, ist eine der Faktoren schlechthin, die immer ignoriert werden, wo die meisten Männer denken, oh, mir egal, Schlaf kann ich, wenn ich tot bin. Leider nein. Da ganz, ganz großer Punkt. Ja, darüber hinaus Genussgiftstoffe, kein Alkohol, kein Nikotin, kein Koffein. Weil Koffein hat eine ganz, ganz große Auswirkung auf verschiedene Enzyme im Hormonstoffwechsel des Mannes. Also spielt ganz viel auch eine Rolle in der Umwandlung von Testosteron in DHT, spielt aber auch eine ganz, ganz große Rolle im Abbau von SHBG. Also ist da ganz, ganz entscheidend. Es gibt leider ein paar genetische Grundvoraussetzungen für Leute, die haben dann immer viel zu hohes SHBG. Und dann macht es Sinn zu versuchen, das zu blocken. Da hat sich, also zumindest bei uns in der Praxis, aber auch studientechnisch, Brennnesselwurzelextrakt hat sich da bewährt, weil Brennnesselwurzelextrakt macht eine isolierte Blockierung von SABG. Hier ist ganz, ganz wichtig, das sieht man nicht. Also das kann man sich halt einfach vorstellen, ich habe da frei flutierende Stoffe und da setze ich was anderes drauf, was ich nicht sehen kann. Und das Gesamttestosteron bleibt ja das Gleiche und das SABG bleibt das Gleiche. Das heißt, ich kann nicht sehen, dass sich das freie Testosteron erhöht. Ich kann es halt nur fühlen. Und da ist natürlich immer das Problem. Also wir haben halt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Leute berichten, sie haben viel besseren Fokus, sie fühlen sich viel besser, Libido ist wieder besser und so weiter. Ob das zu einem Großteil nur Placebo-Effekt ist, weiß keiner. In Studien wurde aber geguckt, also nach der Blockierung des SABGs, das kann man untersuchen, aber da braucht man halt ganz spezielle Assays und so weiter für, die wir halt in der Peripherie nicht haben. Also die Theorie unterstützt dieses Gedanken, dass das funktioniert. Und ich habe jetzt bestimmt noch ganz viele Sachen vergessen, aber...
Ja, das waren ja schon unglaublich viele. Trifft das auch alles auf Frauen zu? Weil du jetzt häufig auf, oder das auf einen Mann bezogen hast?
Ja, also es trifft alles auch auf Frauen zu, definitiv. Es sind auch alles Sachen, die ich ja bei Frauen genauso machen würde. Bei Frauen hat man häufiger tatsächlich, dass es ja Störung, irgendwas Genetisches ist, wo man da einfach nicht vorankommt. Also wo SABG immer krass hoch bleibt. Also hat viel auch mit KOM zu tun. Also wenn die toxischen Metaboliten, weiß nicht, ob wir da später noch zukommen, aber wenn die toxischen Metaboliten bei Frauen zu hoch sind, dann hält der Körper das SABG hoch, um den Körper zu schützen. Und dann strampelt man da irgendwie immer hinterher. Also man kann das schon verbessern, aber dann muss man halt manchmal gucken, okay, wie kommen wir sonst noch weiter mit vielleicht einer spezifischen bioidentischen Hormonersatztherapie, die versucht, in den Metabolismus mit einzugreifen. Und dann muss man halt gucken, dass man die Methylierung hochfährt und so weiter. Also da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist sehr kompliziert. Aber das spielt dann die größere Rolle, als dass man halt versucht, SABG zu senken.
Jetzt haben wir ja schon so einen Großteil der hormonellen Werte, ich sag jetzt mal, gemessen, beziehungsweise für Best-Case-Szenario. Gibt's jetzt irgendwie, du hast noch B-Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Fettsäure gesagt, gibt's irgendwas, was du als Basis für eine gesunde hormonelle Situation, nenne ich sie jetzt mal, oder einen guten Status quo, was du noch bestimmen würdest?
Eisen, auf jeden Fall.
Ja, also Eisen oder Ferritin?
Ja, genau, Ferritin und Gesamteisen und Transferin auf die optimalerweise, also damit man halt gucken kann, was ist da wie auffällig. Dann eigentlich Entzündungsmarker, weil das Problem ist halt, im Moment, in dem ich eine chronische Entzündung habe, funktioniert das alles nicht. Da kann ich von allem optimal alles haben. Dann benutzt der Körper das für andere Dinge.
Nur CRP oder was willst du da noch messen?
Na, eigentlich CRP, TNF-Alpha würde ich, wenn ich es mir aussuchen kann, immer mitmachen. Interleukin 6, Interleukin 2 und Interleukin 8. Also die versuchen wir eigentlich immer zu machen, wenn ich einen Verdacht habe auf virale Geschichten, dann noch Interleukin 10. Also das wäre so die Sachen, genau. Dann Jod, also haben wir noch gar nicht mit drin, ist aber im Urin, genau, ist halt super kompliziert von der Messung, also um wirklich validen Wert zu kriegen, aber es gibt halt gute Forschung der Uni Bielefeld, dass ich auch schon über einen spontanen Urin halt zumindest eine Richtung kriege, ob das halbwegs vernünftig ist. Wichtig ist, man muss demjenigen sagen, dass er 2 Tage vorher nichts krass Jodhaltiges essen soll, weil sonst kriegt man einen völlig schwurbeligen Wert, mit dem man gar nichts anfangen kann. Ja, das spielt halt auch eine große Rolle für die Hormongenese. Ja, Fettstoffwechsel hatten wir schon gesagt, aber hier ist halt super entscheidend das Cholesterin, also dass halt überhaupt hier eine vernünftige Versorgung da ist. Bei sehr jungen Frauen mit Hormonstörungen, die also wo sonst eigentlich alles in Ordnung ist, hat man es halt in der heutigen Zeit, also vielleicht auch durch meine Community, die ja sehr health-orientiert, also gesundheitsorientiert ist, habe ich aber schon auch häufig gar mal Frauen, die einen zu niedrigen Cholesterinspiegel haben. Also die halt versuchen...
Also Gesamtcholesterin.
Gesamtcholesterin, ja. Die versuchen das an jeder Stelle zu meiden und dann nicht ausreichend haben und deswegen ihnen einfach die Ursprungssubstanz der Steroidhormonsynthese fehlt. Also noch, falls das nicht allen klar ist, die Ausgangssubstanz all unserer Hormone ist Cholesterin. Und das ist vielen halt auch nicht so richtig bewusst. Cholesterin ist mitnichten nur böse, sondern ein Stoff, den unser Körper für bestimmte Sachen essentiell braucht.
Schaust du dir da so Unterfraktionen noch an? Ich habe früher ja immer mit LDL, HDL gearbeitet, mache ich fast gar nicht mehr. Ich arbeite eigentlich fast nur noch mit ApoB.
Ja, ich mache alle Unterfraktionen, wenn ich den Verdacht habe, dass da was sein könnte. Also das mache ich nicht als Basisdiagnostik, finde ich da zu teuer. Also Und kommt auch ein bisschen drauf an, wie alt derjenige ist und dann natürlich auf die Familienanamnese und so weiter. Also wenn ich einen Verdacht habe, ja, dann mache ich ApoA, ApoB, also beziehungsweise ApoB 100, dann gucke halt Lipoprotein klein a und so weiter. Also gucke ich mir die alle an, aber das mache ich nicht primär. So.
Ja, spannend, dass du eigentlich so genetische Sachen spannend findest, aber LP klein a gar nicht bei jedem machst.
Nee, das mache ich nicht bei jedem tatsächlich. Also das finde ich zu, ja, vielleicht halt auch, vielleicht sollte man es machen, aber ich finde, man muss halt an irgendeiner Stelle, also wenn du jetzt halt sagst, wir sind im absoluten Optimum und weiß ich, der Staat zahlt alles, dann würde ich es schon bei jedem machen, aber das ist ja nicht die Situation, naja, in der wir sind. Und ja, ich habe jetzt auch nicht das Klientel, die halt sagen, hey, 3K, kein Problem für Diagnostik, easy. Also
ja, wenn man sich das alles anguckt, da ist man ja schon
da
bei.
Da ist man da, ja. Definitiv.
Ein paar tausend Euro, gerade mit der genetischen Analyse am Anfang. Ja. Was würdest du denn sagen? Du hast gerade eben gesagt, so Check-up 20, gerade so dieses hormonelle Thema. Ich bin super großer Fan davon, Hormone auch zu messen, wenn ich jetzt keine Red Flags für hormonelle Probleme habe.
Das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge.
Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Wie oft würdest du das machen?
Also mindestens einmal im Jahr. Tatsächlich, wenn man das irgendwie hinkriegt, vielleicht halbjährlich, damit man halt schon, bevor es zu Problemen kommt, eventuell was sieht. Und ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal drüber geredet, ich finde es halt für später, also dafür, wenn man vielleicht mal eine bioidentische Hormonersatztherapie haben möchte, super essentiell zu wissen, wie ist mein Optimum? Was bin ich überhaupt für ein Typ? Weil das ist halt auch was, was wir vor allen Dingen bei Männern ganz stark wissen. Aber es hängt halt ganz stark davon ab, was ist das, was der Organismus dieses Mannes gewöhnt ist, womit er sich gut und gesund und optimal fühlt. Und bei manchen Männern ist es so, wenn die ein Testosteron im unteren Drittel haben, das macht denen gar nichts. Das ist das, woran die adaptiert sind, was sie immer hatten und ja, worauf ihr Stoffwechsel ausgelegt ist. Und genauso gibt es Männer, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, aber ich habe halt einen Bekannten, der hat einen Testosteronspiegel, der ist 10-fach über der Norm. Das macht ihm, das ist bei ihm einfach so, keiner weiß warum. Also wir haben alles bei ihm, wir haben ihn durchs MRT geschoben und keine Ahnung, um zu gucken, ob er irgendwo einen Tumor oder irgendwas hat, hat er nicht. Aber er hat keinerlei Symptome davon. Also er hat keine erhöhte krankhafte Libido, er hat keine erhöhte Aggressivität oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich, weil er halt seit der Pubertät das bei ihm einfach so war und sein Gehirn und sein Körper das gewöhnt ist. Genauso wie Männer völlig abschnallen, wenn man ihnen halt plötzlich hochdosiert Progesteron gibt und dann nur noch jammernd weinerlich in der Ecke hängen, weil sie da halt überhaupt nicht dran gewöhnt sind und dann nicht mit klarkommen. Und ja, und Frauen auch, also PCOS-Frauen zum Beispiel, wenn ich das hinkriege, dass sie wieder einen normalen Zyklus haben, das ist oft, dass die am Anfang darüber gar nicht so glücklich sind, weil diese Stimmungsschwankungen, die mit da mit einhergehen, weiß ich gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, ich glaube, aber also wie gesagt, es gibt halt, ich fand das nur so eindrucksvoll bei Big Bang, diese eine Folge, wo Howard mit Östrogen eingeschmiert wird aus Versehen von seiner, weil er seine Mutter immer damit einschmiert und dann krasse Stimmungsschwankungen hat und dann sagt halt seine Frau, ja, du hast auch keine Erfahrung damit, den Drachen zu reiten. Und das finde ich halt.
Ich glaube, das hast du beim letzten Mal gesagt, ja.
Und ich finde das aber so eindrucksvoll, weil genauso fühlt sich das für Frauen oft an. Also es ist halt den Drachen reiten und dieser Drache ist nicht besonders nett oft und hört nicht gut. Und wenn man das aber gewöhnt ist, dann kommt man halt damit klar. Dann weiß man, wie man damit umgehen muss und weiß halt auch, was man tun kann, um mit den Situationen entsprechend zurechtzukommen. Wenn man das überhaupt nicht gewöhnt ist und nie hatte, also es ist oft auch bei Frauen, wenn die Pille absetzen, dass die erstmal so sind, so, was geht? Also was ist das, was hier an Gefühlen auf mich einprasselt und was sich hier irgendwie verändert? Und ja, also deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo mein Optimum ist, weil es macht halt keinen Sinn, jeden, also oft kann man nicht anders, weil man keine Referenzwerte hat, aber eigentlich macht es keinen Sinn, jeden in dem Bereich, wenn er halt eine bioidentische Hormonersatztherapie braucht, auf die gleichen Werte einzustellen, weil es halt ganz unterschiedlich ist. Und ich weiß einfach bei mir selber, ich habe halt wahnsinnig hohe Hormonwerte überall, also im Vergleich zur Norm, ich bin überall am allerobersten Rand immer gewesen. Und ich habe auch um Eisprung rum halt ein 10-fach erhöhtes, also gegen der Durchschnittsnorm erhöhtes Östrogen. Und ich glaube, das ist für mich einfach, oder ich weiß, das ist das, womit ich mich wohlfühle, womit ich mich optimal fühle. Ich verweigere die Wechseljahre. Also wenn ich halt da irgendwann hinkomme, werde ich definitiv eine bioidentische Hormonersatztherapie machen. Und ich werde mich selber halt auch sehr hoch einstellen, weil ich halt weiß, das ist das, was mein Körper mag. Und muss dann halt gucken, wie kommen meine Abbausysteme damit klar, schafft das die Leber, gibt es irgendwelche Probleme in der Richtung. Da muss man dann natürlich mit nachgucken. Aber prinzipiell ist das halt ja was anderes, als wenn ich halt jemanden habe, der immer aller, an der alleruntersten Norm ist. Das hat zum Beispiel wieder was mit COMT und MAO und so weiter zu tun. Die diese Mutationen als Fast Metabolizer haben, haben tendenziell auch sehr niedrige Hormonwerte. Die sind daran aber adaptiert. Also die kennen das halt auch gar nicht anders.
Ja, ich muss sagen, ich mache das ungefähr so, wie du es jetzt beschrieben hast. Jetzt natürlich nicht mit der Genetik jetzt alle 6 Monate, wie ja eben schon, wird wenig Sinn ergeben. Aber ich mache das alle 6 Monate, ich habe es gerade gemacht. Und ich muss sagen, ich habe so in den letzten Monaten, weil wir bringen jetzt in der Akademie so einen Hormonkurs raus in den nächsten Monaten. Und ich habe ganz viel so zum Thema Hormone versucht zu optimieren bei mir. Und ich hatte damals vor 1,5 Jahren, habe ich schon mit Ashwagandha versucht rum zu experimentieren und habe mein freies Testo von, ich glaube, 20 auf 24 erhöht. Und jetzt habe ich ganz viele andere Sachen probiert mit Schlaf und natürlich auch nach der Abgabe des Buches. Ich bin umgezogen ja jetzt auch. Und ich habe jetzt ein freies Testosteron von 34,7. So, und das ist also gefühlt für mich gerade ein anderes Leben.
Ja.
So, also ich fühle mich ganz anders als vorher, aber deutlich. Also ich habe mich vorher nicht schlecht gefühlt und ich bin ja deutlich über der Norm eigentlich, weil die ist so, ich glaube, bei 25 ändert der Referenzbereich. Ja. Und das ist schon. Ich würde auch sagen, ich merke den Unterschied.
Ja.
So, ich würde aber auch, wenn ich das Blutbild bei jemandem sehe, würde ich den auch fragen, ob der irgendwas nimmt, extern oder so. Habe ich jetzt natürlich nicht, aber ich muss sagen, ich finde schon, dass man den Unterschied spürt.
Ja.
Kann natürlich jetzt auch sein, dass es ja auch wieder so ein bisschen Placebo ist, weil ich habe es jetzt gesehen und so. Aber ich habe halt vorher schon gesagt, ich muss sagen, energietechnisch und so ist deutlich mehr. Und ich bin ja so wie du es am Anfang beschrieben hast, wenn die eine Sache fertig ist, versuche eigentlich direkt noch 9 weitere Sachen zu machen und wieder das nächste. Also ich mache tendenziell wahrscheinlich auch zu viel.
Ja.
Und das ist klar, als das Buchschreiben auch oder das Buch fertig war. Und das muss ich schon sagen, das hat so einen riesen Druck auch weggenommen. Und das spüre ich schon auch. Ob das jetzt nur in dem Testo liegt, sei jetzt mal dahin bestellt.
Aber ich glaube, spüren tut's jeder. Die Frage ist halt, ob man es als angenehm und positiv empfindet oder nicht. Also ich weiß, ich habe halt, gut, das war jetzt auch extern, das ist ja immer noch was anderes, ob der Körper das selber macht und selber will. Aber ich habe Testostudien betreut während des Studiums. Und da waren halt viele dabei, die dann auch abgebrochen haben, die gesagt haben, sie halten das nicht aus, sie haben das Gefühl, sie könnten auf der Straße jede Frau springen und sie sind super aggressiv und das ist nicht tolerabel. Und genau andersrum auch die Testosteron-Geblockten, also wir hatten halt beides, wir hatten also die ohne was, die eine Gruppe, die Testo gekriegt hat und die einen Testosteron-Blocker gekriegt hat. Und die Geblockten waren halt oft, also das ging um Orientierungssinn in der Studie sowieso und die haben halt auch Sachen berichtet, wie sie haben den Weg nach Hause nicht mehr gefunden und sie sind super weinerlich, sie können sich auf nichts mehr konzentrieren, das geht alles gar nicht. Sie haben auch das Gefühl, alles ist verwaschen irgendwie. Und also das war beeindruckend. Das waren halt auch alles gesunde junge Männer, aber die haben halt richtig gelitten unter diesen Geschichten.
Ja,
also,
freiwillig hast du da, habt ihr einen guten Anreiz geschaffen wahrscheinlich,
oder?
Ja,
es gab damals irgendwie 1800 Mark, ich bin ja schon alt, aber das war halt viel Geld für so einen Studenten.
Ja, klar.
Aber nicht genug Geld, dass sie es durchgezogen haben. Also waren viele, die was gesagt haben, da könnt ihr mir bieten, was ihr wollt, ich mach das nicht mehr.
Ja, Gesundheit sollte vorgehen, ne? Aber wenn wir so ein bisschen in diesem Blockbereich, ist jetzt vielleicht nicht die optimale Überleitung, aber in diesem Blockbereich bleiben, ist es wahrscheinlich auch eine Problematik, die du heutzutage häufig siehst, dass wir immer mehr vor allen Dingen auch junge Frauen sehen. Ich denke schon, das ist so, vor ein paar Jahren war das so ein bisschen mit dem Rauchen irgendwie. Wir haben so gesehen, dass die Leute irgendwie gemerkt haben, Rauchen ist ungesund, auch wenn wir das schon seit Jahren wissen und es ja auf jeder Packung irgendwie drauf ist, aber trotzdem brauchen die Leute ja irgendwie nochmal so einen Stupser. Also klar ist das vielleicht auch so in meiner Bubble, dass jetzt weniger Leute rauchen, aber genauso ist es in meiner Bubble und ich würde auch schon sagen, so heutzutage häufig ein Problem, dass wir mit Hormonproblemen bei jungen Frauen gerade sowas wie mit einer Amenorrhoe, also ausbleibender Periode zu tun haben und ich hatte es heute Morgen wieder und deswegen steht es auch ganz oben auf meiner Liste drauf, funktionell hypothalamische Amenorrhoe. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz erklären, was das ist. Ich würde sagen, das ist so jede Frau oder jede junge Frau, die bei mir in der Praxis ist, so, ich würde schätzen, so jede anderthalbte hat diese Diagnose, die bei mir landet.
Ja.
So, und das ist ja unglaublich viel heutzutage.
Aber das ist definitiv deine Bubble.
Ja, das ist definitiv meine Bubble. Das ist definitiv meine Bubble, absolut. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was ist denn das?
Ja, das ist, die Ovarien könnten Also da ist alles in Ordnung, am Eierstock ist alles in Ordnung. Ist ja auch eine gemeinsame Freundin von uns, die das auch schon ja publik gemacht hat, hatte das ja auch, dass man ihr dann gesagt hat, sie wäre in den Wechseljahren. Das ist halt das, was dann oft gesagt wird. Der Eierstock ist aber völlig okay. Und das Kriterium der Wechseljahre ist, der Eierstock kann nicht mehr. Und das ist hier nicht der Fall. Der Eierstock kann wunderbar, der kriegt aber kein Signal, weil der Körper will nicht. Der hat die Fertilität abgestellt. Und zwar von ganz oben. Also ich sage ja immer, der Hypothalamus ist halt der Chef. Und dann hat er den Vorarbeiter, die Hypophyse. Und dann sind halt quasi die kleinen Minions unten drunter und das sind halt die endokrinen Organe und in diesem Fall dann das Ovar, also der Eierstock. Und in diesem Fall ist es der Chef, der signalisiert, nö, wir machen hier mal gar nichts mehr. Und in den allermeisten Fällen, und das kann man halt nicht stark genug betonen, ist der Grund zu gering, also eine Unterversorgung mit Nährstoffen und oder meistens und ein zu niedriger Körperfettanteil. Und das Problem ist da, dass wir uns in eine Situation manövriert haben, in dem unser Schönheitsideal, und das ist halt auch einfach, glaube ich, deine Bubble, du hast halt super viel Fitnessleute und so weiter in deiner Community und
dann auch unter deinen Patienten.
Ja, aber und dass wir uns dahin manövriert haben, dass wir ein Schönheitsideal haben, also dass wir etwas schön finden, was nicht gesund ist, also was für Frauen nicht der Norm und der Natur entspricht. Auch da wieder, wenn wir uns halt Naturbevölkerung angucken und so weiter, die krass durchtrainierte Frau mit Sixpack, die gibt es nicht. Punkt. Die gibt es einfach nicht. Also egal, in welche Gruppe man guckt, Frauen sind dafür nicht gemacht, dass wir so schlank sind, also so niedrigen Körperfettanteil haben und so viel Muskelmasse haben. Und das Problem ist, diese Kombination hebelt halt den BMI auch komplett aus. Also ich kenne halt Frauen, die haben einen völlig normalen BMI von 19. Die sehen, da siehst du jede Sehne, jede Muskelfaserung und so weiter. Die sind einfach krass untergewichtig eigentlich. Also was den KFA angeht, Körperfettanteil. Aber der BMI ist normal. Die haben einen BMI von 19,2 oder so, was ganz unten ist. Und das ist halt auch, ich habe aktuell einen Körperfettanteil von 20% und ich habe einen BMI von 22. Das heißt, ich bin halt im BMI noch relativ hoch. Mein Körperfettanteil ist aber an dem untersten, was Frau noch haben sollte. Und ich muss für mich selber auch gestehen, ich wäre gerne noch dünner. Weil ich würde halt gerne, dass man meine Muskeln noch doller sieht und dass man, weiß nicht, noch Bauchmuskeln da und da sieht und so weiter. Und das ist, glaube ich, einfach, wir haben uns an was gewöhnt, was wir als schön empfinden, weil es ja gerade strong is the new sexy und so weiter, was einfach nicht normal und nicht gesund ist. Und das ist ganz, ganz schwer für diese Frauen, das zu akzeptieren. Und am Ende, also wenn die das akzeptieren, wir haben das halt auch ab und zu in der Praxis, wir haben das tatsächlich bei weitem nicht so oft wie du. Also es sind eher ganz, ganz seltene quasi bei uns. Also wir haben eher die zu viel wiegen und dementsprechend dann hormonelle Probleme haben. Aber wenn die das akzeptieren und wirklich zunehmen, dann ist es eigentlich auch immer so, dass sie wieder anspringen hormonell. Wobei man da auch dazu sagen muss, das dauert. Also das ist halt auch, es kann bis zum Jahr dauern. Und es braucht manchmal auch einen Anstoßer. Also muss man eine Zeit lang mal bioidentische Hormontherapie macht, um damit ranzukommen. Das Problem ist halt, dass die ja meistens glauben, dass sie super gesund sind und dass es halt dementsprechend schwer ist und sich oft auch absolut definieren über ihren Lebensstil. Also jemand, der halt sich absolut selber auch sein Selbstbewusstsein definiert über die Menge, die er trainiert und seinen sehr fitnessorientierten Lebensstil und so weiter. Und die essen ja meistens auch zu wenig. Also das ist halt meist, dass die eine super restriktive Ernährung haben bei Kalorienmenge X und so weiter. Und es ist einfach in unserem Körper so, wenn der Körper glaubt, es wäre nicht genügend Nährstoff, es wäre nicht genügend Ernährung da, nicht genügend Nahrung da, das Erste, was der Körper abstellt, bei Frau und bei Mann, bei Frauen merkt man es aber halt, weil die Periode wegbleibt, ist die Fertilität. Weil in den Hungersnot ein Kind zu zeugen, würde Mutter und Kind umbringen. Und ist halt einfach gar keine gute Idee. Und also woher kommt das? Was ist der Hintergrund? Das Leptin geht halt total in den Keller. Leptin ist halt eins der der Masterhormone, ist halt so das Signal. Und dadurch gehen dann halt das Gonadotropin-Releasing-Hormon aus dem Hypothalamus geht runter und dann wird halt kein FSH und LH mehr ausgeschüttet und dann läuft im Ovar auch nichts mehr. Um das zu gucken, ob das da dran liegt, muss man eigentlich einen Gonadotropin-Releasing-Hormon-Provokationstest machen. Den kann man machen, macht aber fast niemand mehr. Und das ist halt so ein bisschen, also eine Frau dazu überweisen, dass ein Endokrinologe oder ein Gyn den machen soll, ist total schwer. Also ist meine Erfahrung. Die sind alle so, bitte was? Was sollen wir machen? Und wenn man den macht, dann kann man halt meistens sehen, okay, Ovar funktioniert wunderbar. wenn das halt entsprechend stimuliert wird, dann läuft das auch und dann werden die Hormonwerte wieder normal für den Moment. Und dann weiß man halt, wo man tätig werden muss. Ich würde halt hier in dem Fall, das hatten wir in unserer Ursprungsliste nicht mit drin, aber würde ich halt auf jeden Fall Leptin bestimmen und würde halt gucken, wie da die Spiegel sind. Ja, und manchmal hilft es halt auch, die Leute dann wirklich entweder auf eine sehr gute BIA zu stellen oder tatsächlich auch zum DEXA-Scan zu schicken. Ich meine, erstmal freuen die sich dann. Ich hatte jetzt gerade eine, die hatte ein KFA von 14,3 oder so. Und die war dann erstmal so, ja, kann das stimmen? Und so, ja, hast du dich mal im Spiegel angeguckt?
Ja klar, die haben natürlich auch ein komplett verzogenes Selbstbild dann, ja. Absolut. Ich glaube, ich muss das nochmal klarstellen, weil so meinte ich das eben nicht. Also ich würde schon sagen, also super viele, die kommen oder die hierher kommen, haben diese Diagnose, aber dass da richtig viele untergewichtig von sind, würde ich sagen, nein.
Ja.
Also das ist so eine Mischung aus, ich hatte das heute Morgen zum Beispiel wieder, da war es diagnostiziert, aber es gab weder FSH noch LH als Blutwerte.
Das wurde einfach draufgeschrieben. Sondern,
und das steht dann da als Diagnose, hypothalamische Amenorrhoe, es gibt keine Periode und wir können gleich nochmal auf so eine spezifische Patientin eingehen, aber ich glaube, heutzutage wird tatsächlich super oft mit dieser Diagnose um sich geworfen, weil das Pendant eigentlich, berichtige mich, wäre jetzt die POI. Das wäre jetzt das Gegenteil. Ja. Also oben funktioniert alles, aber gibt's
genauso
die Minions
oft als
gehen nicht. Ne? Genau, das habe ich nämlich auch schon ganz oft gesehen. Ja. Und das ist so...
Nochmal, wir wissen wahrscheinlich die meisten nicht, das ist die ovarielle Insuffizienz. Also das ist das, was der Eierstock wirklich nicht kann. Und zwar die Prämature, also zu frühe... Oder auch POF, Premature Ovarian Failure. Also das sagt man ja Gyn meistens.
So, das sind dann die Minions, deiner Ansicht nach.
Die Minions haben versagt.
Die Minions haben versagt. Vorher war es der Chef, jetzt sind die Minions, genau.
Ja, und im Unterschied, also während bei der tatsächlichen hypothalamischen Amenorrhoe FSH und LH sehr niedrig sind und es vor allen Dingen auch nicht zu Peaks kommt, also nicht dazu kommt, dass ein Eisprung ausgelöst wird, ist beim POF, also beim Premature Ovarian Failure, sind die stark erhöht. Und FSH ist doppelt so hoch wie LH. Das ist tatsächlich die Basis der Diagnose. Verfrühte Wechseljahre ist FSH doppelt so hoch wie LH und mindestens über 70. Das ist so das, wo man dann davon spricht. Und beide Diagnosen werden, wie Timo schon gesagt hat, da wird exponentiell mit um sich geschmissen. Ich glaube, weil man einfach irgendwas auf diesen Zettel schreiben will. Und wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man sich was aus, so ungefähr. Und das ist aber ganz schlimm, weil die Frauen googeln das dann natürlich und gucken. Und gut, hypothalamische Amenorrhoe ist halt, da steht dann meistens, man kann nichts machen und auch keiner weiß so richtig, was das ist. Das ist halt auch nicht hilfreich. Und beim POF ist halt, das bedeutet, ich bin unfruchtbar. Das war's. Also für alle Zeiten. Ich bin in verfrühten Wechseljahren. Und das kann Frauen in richtige Seinskrisen stürzen. Und man muss sagen, in 9 von 10 Fällen, wo ich so eine Diagnose auf dem Zettel habe, ist sie falsch.
Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus wollte gerade eben. Ja. Weil gerade bei der Patientin heute Morgen sehe ich das tatsächlich nämlich auch nicht so. Aber das ist bei einem ganz, ganz, ganz großen Anteil. Und ich glaube, das liegt unter anderem, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, einfach irgendwas draufschreiben. Man muss halt auch eine Diagnose, wenn als Facharzt, Entlassungsbrief und Co. Aber ich glaube auch, dass dieses Nährstoffthema massig unterschätzt wird. Ja. Also jetzt nicht nur dieses Makro, sondern auch dieses Mikronährstoffthema massig unterschätzt wird. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also man weiß ja jetzt als Laie, wenn man diese Diagnose vielleicht gar nicht hat, man hat halt eine Amenorrhoe irgendwie. Ich habe jetzt hier mal eine Patientin, die hat 20 Jahre die Pille genommen, hat die jetzt abgenommen, die hat die sogar durchgenommen. So, ob das jetzt einen großen Unterschied spielt oder nicht, habe ich jetzt mal dahingestellt. Und die hat die Pille abgesetzt und jetzt wartet die seit 5 Jahren auf die Periode. So, und Blutwerte sind gemessen, FSH und LH, wie gesagt, nicht. aber wir haben ein Estradiol von 10 und ein Progesteron von 1. So, also, und da stand jetzt in diesem Case dann zum Beispiel die Diagnose hypothalamische Amenorrhoe. Und es gab nicht mehr Werte, es gab nichts anderes. Therapie dahinter war, es gab eine 11%ige Progesteroncreme morgens und abends, was innerhalb von 6 Monaten eine Verbesserung des Progesteronwerts von 1 auf 1,02 gebracht hat. Also
was soll es auch bringen? Ist ja kein Eisprung da.
Genau, passiert ja auch nichts. Und es war 0,03%iges Estradiol wurde auch gegeben. Ja. Und es hat sich, an dem Estradiol hat sich aber nichts getan. Also ich glaube, es war vorher bei 12 und ist dann auf 10 gegangen. In so einer Situation, was macht man denn jetzt als Patient?
Na, zum Ersten wäre super wichtig, also wenn du sagst, sie hat 20 Jahre die Pille durchgenommen, hatte sie jemals einen normalen Zyklus?
Davor, ja.
Und der war auch völlig regelmäßig.
Ja, der war okay. Regelmäßig.
Weil das ist erstmal das ganz Wichtige, weil man muss halt wissen, wurde die Pille ursprünglich mal verordnet wegen Zyklusirregularitäten und Problemen in dem Bereich, weil dann hat sie danach schätzungsweise das gleiche Problem wie vorher, nur noch viel schlimmer. Und das ist immer so das Erste, wonach man gucken muss. Also jemand, der schon mit in der Pubertät eine Oligomenorrhoe hatte und ein polyzystisches Ovar-Syndrom oder irgendwie sowas und dann deswegen die Pille gekriegt hat für 20 Jahre, der hat das hinterher immer noch meistens dann halt eben verstärkt. Und dann, ja, in dem Fall eben, die hat ihre Mens vorher ganz normal gehabt. Es gibt halt das Post-Pill-PCOS, also das nach der Pille aufgetretene polyzystische Ovar-Syndrom. Das wird ganz oft auch, also das ist eine totale Fehldiagnose, weil das, da wird halt meistens nur geguckt, habe ich polyzystische Ovarien, was meistens der Fall ist. Was ganz normal ist, weil wenn der Körper nicht in der Lage ist, einen grafischen Follikel auszubilden, bildet er halt ganz viele kleine Follikelchen, die man dann da sehen kann, was er immer tut und normalerweise dann eben einen dominanten Follikel daraus entstehen lässt und dann irgendwann ein Eisprung erfolgt, was hier nicht funktioniert. Das polyzystische Ovar-Syndrom tatsächlich ist eine Diagnose, die sich aus ganz vielen Stufen zusammensetzt und da muss halt auch mit drauf kommen, eine vermehrte männliche Körperbehaarung, zu hohe männliche Geschlechtshormone und so weiter. Das ist meistens alles nicht der Fall. In den meisten Fällen sind hier tatsächlich, was du gesagt hast, das Mängelthema, Mängel im Hintergrund. Die Pille verbraucht wahnsinnig viel an bestimmten Nährstoffen, also vor allen Dingen B12 spielt hier eine ganz, B-Vitamine spielen hier eine ganz große Rolle, B6, B12 auch, aber vor allen Dingen auch B6. Und diverse andere, auch im Fettstoffwechsel. Und die Pille baut sich auf. Also sagen wir mal, die ist vielleicht nicht ganz schlank, und hat es halt 20 Jahre durchgenommen. Das heißt, im Fettgewebe sind Unmengen von diesen künstlichen Hormonen gespeichert. Und die werden halt über den Zeitraum immer weiter rausgegeben. Da sind Ethylestradiolgruppen. Der ganze Körper ist vermüllt mit dem Zeug. Und das schafft er nicht allein. Also da aufzuräumen, kriegt er alleine halt nicht auf die Reihe. Und dann muss man eventuell helfen. Also ich hätte halt jetzt tatsächlich einen Zyklus angestoßen, also nicht mit so einem homöopathischen Spaßdosen.
Das war nämlich auch meine. Ich habe auch gesagt, okay, was wollen wir damit? Aber ja.
Sondern halt richtig, also zum einen halt auch, du sagst ja 5 Jahre, das muss man sagen, ist halt auch echt behandlungstechnisch eine Katastrophe.
Ich habe auch die Entlass- oder die Überweisungsbriefe oder Entlassungsbriefe von den Gynäkologen gelesen und stand immer so, ja, meiner Ansicht nach sollten wir noch warten. Und ich habe gedacht, nach 5 Jahren, worauf sollen wir denn jetzt noch warten?
Ja, und vor allen Dingen, also das Risiko nach 5 Jahren, dass sie halt ab 40, 45 eine Osteoporose entwickelt, ist krass erhöht. Also nicht nur so ein bisschen, krass erhöht. Jedes Jahr, dass eine junge Frau nicht vernünftig mit Östradiol versorgt ist, erhöht ihr Osteoporose-Risiko absolut signifikant. Und deswegen ist das halt was ich für sehr, sehr fragwürdig halte.
Wie würdest du da jetzt reingehen?
Also ich würde hier halt erstmal wieder einen Zyklus machen. Also erstmal würde ich sie mit Progesteron provozieren. Manchmal reicht das schon. Also das hat ja auch oder? 400 würde ich tatsächlich geben. Ja, 400 Milligramm für 14 Tage. Und dann würde ich gucken, ob sie blutet. Mhm. Wenn sie blutet, dann ist halt schon mal ganz schick. Also irgendwer tut dann da irgendwas. Und dann kann man halt gucken, also ich nenne das immer die Reset-Taste, wie wenn man früher am Computer irgendwie Alt-Control-Entfernen gedrückt hat. Und dann kann man halt gucken, okay, hat das was genützt? Manchmal reicht das schon. Manchmal springt dann der Zyklus wieder an, weil man einmal die Reset-Taste gedrückt hat. Oft halt nicht. Das heißt, ich würde zusätzlich mit Östrogen reingehen, um halt einen Östrogenaufbau zu haben. Das tatsächlich halt auch als Gel, also liposomal. Aber das ist ja eine junge Frau. Das heißt, hier brauche ich kein 0,3-prozentiges. Ich will ja nicht jemand, der in den Wechseljahren ist, ein bisschen unterstützen mit 2, 3 Punkte, sondern ich will eine junge Frau auf einen Spiegel von 180 heben oder so. Das heißt, ich brauche hier ein 1 bis 1,5-prozentiges Östrogen. Und optimalerweise, das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge, würde ich halt ein kombiniertes Östrogen geben. Die Frau produziert normalerweise zu einem Anteil von etwa 10% Estradiol und zu einem deutlich höheren Anteil von etwa 80%. Also der nächste Anteil ist dann noch Estron, aber Estriol. Und das würde ich halt immer mit dazugeben, weil Estriol eher eine antientzündliche Wirkung hat. Und dann hat man ja ein saubereres Prozedere. Mhm. Und würde dann ihr das geben, um halt ihr Osteoporose-Risiko zu senken und sie erstmal wieder ja da zu versorgen. Dann würde ich halt nach Nährstoffen gucken, die alle entsprechend auffüllen. Dann würde ich halt gucken, hat sie eine Hyperandrogenämie, also weil das kann ja sein in dem Zusammenhang, hat sie eine Insulinresistenz. Und dann würde ich anfangen, wir haben hier ja lipophile Stoffe, die wir entgiften müssen. Das ist halt immer schwierig, weil wir da nicht rankommen. Also die können wir nicht schaladieren oder irgendwie sowas. Hier würde ich tatsächlich fasten lassen. Warum? Weil es halt die Methode ist, mit der der Körper sauber machen kann. Ich reg die Zellreinigung an, ich reg Autophagieprozesse an. Das Emanuel-Krankenhaus in Berlin forscht gerade relativ viel daran mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Tatsächlich haben die sogar gute Ergebnisse bei POF-Patienten, also selbst bei Patienten, wo wirklich der Eierstock eigentlich schon aufgegeben hat. Die Ergebnisse sind noch nicht publiziert, aber ich bin mit der Studienärztin in ganz gutem Kontakt, und weil ich es einfach super spannend finde und es halt viel Patientenklientel auch ist. Und
wie sieht das Fasten aus?
Das sind 14 Tage Wasserfasten. Also Boah. Das ist richtig, richtig krass. Und die werden hinterher aufbilanziert. Also die folgt halt hinterher eine bilanzierte Ernährung, um wieder auf beim Ausgangsgewicht zu landen. Und die Idee ist halt eine Säuberung des Körpers von allen möglichen ungünstigen Stoffen plus eine Anregung von Stammzelleinsprossung in die geschädigten Organe, was auch zu funktionieren scheint. Also es gibt dazu auch schon Untersuchungen aus anderen Gründen, wo man eigentlich gar nicht deswegen gefastet hat, wo man aber festgestellt hat, dass die Eierstöcke sich auch wieder erholen und dass es da zu guten Ergebnissen führt. Also super spannend, aber halt noch sehr neu. Aber auch was, also wir haben auch das schon mit POF-Patienten gemacht, die zumindest wieder mit dem Östrogenwurf von 10 auf 70 oder so gegangen sind und mit den FSH-LH-Werten wieder auf so 30, 40. Das ist noch nichts, womit man dann ein Kind kriegen kann, aber es ist halt viel, viel besser als nichts. Gleichzeitig würde ich halt massiv unterstützen mit Sauna, optimalerweise mit Tiefeninfrarottherapie, weil ich will ja Giftstoffe aus der tiefen Fettgewebe raushaben. Ganz optimalerweise unterstützt mit Tiefmassagetherapie. Das ist halt was wir viel ja in der Praxis machen aus verschiedenen Entitäten, dass wir das kombinieren. Also dass wir halt eine Entgiftungstherapie kombinieren mit Infrarotsauna und mit Massage, also mein Partner würde mich verhauen, wenn ich sage Massage, aber
ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Physiotherapeutische Behandlung zur Ausreinigung des Gewebes. Die Physiotherapeuten mögen für alle nicht für so den Begriff Massage nicht so gern. Ja.
Wie würdest du das, also ich glaube, was immer ganz, ganz relevant ist, so gerade für so fürs Endkundenklientel, wie man so mit dieser bioidentischen Hormontherapie verfährt. Wir machen das ja auch unglaublich viel. Gerade so bei dieser Therapie von 400 Milligramm, du würdest da trotzdem rektal arbeiten? Würdest du das oral machen?
Kommt drauf an. Also ich würde erstmal einen Zyklus rektal versuchen und gucken, ob es hinhaut und ob man die halt wirklich auf vernünftige Werte kriegt. Wenn das nicht klappt, würde ich das tatsächlich hier dann auch oral geben, weil ich halt ja als erstes vernünftige Werte haben will. Mhm. Und die Zusatzbelastung der Leber, ich will ja nicht ewig 400 Milligramm geben, für den kurzen Moment relativ irrelevant sind. Und und dann, das spielt aber dann in der Folge halt eine große Rolle, Leberunterstützung, weil ich will ja hormonelle Werte abgebaut haben, genau. Das heißt, also Silymarin gehört für mich halt hochdosiert dazu, dass man sowas mitgibt. Dann würde ich Infusionen geben. Phosphatidylcholin ist was hier super hilfreich sein kann, um das mit zu unterstützen, das Ganze. Und dann kann man halt gucken, was kann man sonst noch alles tun. Also Sachen wie Löwenzahnwurzel, Löwenzahn selber, Jerusalem-Artischocke, diverse Bitterstoffe. Man muss gucken, wo gibt's irgendwie sonst noch Probleme. Aber insgesamt muss man sagen, also mit diesen Kasi haben wir extrem gute Erfahrungen, dass die eigentlich fast alle wieder anspringen.
Ja, bei mir funktioniert das auch immer. Ja. Also ich habe es auch noch nie gehabt, dass das nicht funktioniert dann. Ja. Ich habe jetzt nicht mit 400 da reingegangen, ich mache es meist mit 200, aber grundsätzlich 200, dann Erhaltungsdosis auf 100 runter oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Wenn die jetzt einen Zyklus kriegen würde, also wenn man diesen Kasus so ein bisschen weitergehen würde, sagen wir, hey, der Zyklus springt an, beziehungsweise die kriegt eine Blutung nach diesen 400 Milligramm nach 14 Tagen, dann Estradiol die ganze Zeit durch, als Gel, als Creme und Progesteron. Wenn die jetzt keinen Eisprung spürt, würdest du einen Eisprung testen jedes Mal oder würdest du mit dem Progesteron oder mit dem Progestan weiterverfahren? Würdest du sagen, ab einem bestimmten Zyklustag oder würdest du sagen, immer ab der Ovulation bzw. ab dem Eisprung? Und
eigentlich ab Ovulation. Die Frage ist halt, ob sie eine hat, weil das wissen wir ja erstmal nicht. Das ist halt auch super schwierig zu bestimmen unter einer Progesterontherapie, weil üblicherweise nutzt man Progesteron, um zu gucken, ob jemand einen Eisprung hatte. Wenn ich dem aber externes Progesteron gebe, weiß ich es einfach nicht. Ich kann halt eine Ultraschalldiagnostik-Kontrolle machen. machen, dass ich halt regelmäßig nach Ultraschall gucke. Aber auch da, selbst wenn eine Frau einen graschen Follikel entwickelt, heißt das nicht, dass der auch springt. Also das ist halt deswegen super schwierig. Manchmal sieht man halt nach dem Eisprung ein bisschen freie Flüssigkeit im Bauch und kann dann sagen, okay, es ist ziemlich sicher, dass sie einen Eisprung hatte. Aber das muss nicht sein. Also das ist nicht unbedingt die Norm und ist da halt auch schwierig. Plus insgesamt ist Eierstöcke angucken im Ultraschall schwierig. Also da, ich würde sagen, nicht Gynäkologe tut sich damit schwer. Und vom Bauch aus wird das schon mal sowieso nichts. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, muss die Frau sehr schlank sein. Und ja, ist einfach enorm schwierig. Also geht manchmal, das ist was für ein Vaginalschall. Und das muss man halt auch können und muss halt auch eine Vaginalsonde haben, die Nicht-Gynäkologen üblicherweise nicht haben. Und was dann halt auch da ja einfach ein bisschen kompliziert ist. Das heißt, ich würde halt sie fragen, wenn sie das noch weiß, schätzungsweise weiß sie es halt nicht mehr, wie lang war denn dein Zyklus, bevor du überhaupt die Pille genommen hast? Wenn sie sagt, was weiß ich, 26 Tage, dann würde ich halt sagen, okay, wir fangen mit dem Progesteron an ab Tag 12, weil halt wahrscheinlich ist, dass da immer so ungefähr dein Eisprung war. Und wenn die sagt, ja, der war schon immer ziemlich lang, 30 Tage, dann würde ich halt eher sagen, okay, wir fangen ab 15, 16 an. Also danach würde ich das bestimmen. Wenn jemand überhaupt keinen Plan hat, dann mache ich ab Tag 14. Also dann nehme ich halt den gemeinsamen Nenner, die 28 Tage und sage halt Progesteron ab Tag 14. Und dann würde ich tatsächlich regelmäßige Auslassversuche machen, also regelmäßig heißt in diesem Fall vielleicht am Anfang erstmal so alle halbe Jahr oder so, um zu gucken, kommt der Körper wieder in einen Eigenzyklus und funktioniert das wieder.
Du würdest aber dann nehmen bis zur Blutung.
Ja.
Logisch.
Ja.
Und dann absetzen. Ich glaube, das ist tatsächlich was in der praktischen Umsetzung bei vielen Probleme macht, wegen kleinen Zwischenblutungen und dann wieder nicht, dann hast du mal wieder jemanden, der hat es dann plötzlich 28 Tage genommen, weil er sich nicht sicher war, Blutung, ja, ja, nein. Gibt es da irgend so einen Moment, wo du sagst, da würdest du es einfach absetzen?
Ich mache tatsächlich Progesteron dann wirklich 14 Tage. Also ich gebe nur, nur 14 Tage. Ich gebe nur eine Lutealphase.
Okay.
Also bis zur Blutung mache ich nur bei Kinderwunsch.
Okay.
Weil bei Kinderwunsch ist halt, da will man es ja nicht einfach absetzen, weil man im Zweifelsfall dann einen Abbruch erzeugen kann. Und ansonsten, also die Lutealphase ist immer stabil 14 Tage lang und es macht aus meinem Sinn physiologisch keinen Sinn, und länger zu geben.
Ja, ich würde auch, also gerade so Auslassversuch, hast du ja gerade angesprochen, das funktioniert in der Praxis wirklich total einfach und total gut. Ne? Ich habe auch gerade wieder jemanden Progesteron gemacht, ich glaube 9 Monate oder Progestan, 100 Milligramm, neun Monate, nicht ganz ein Jahr und dann aufgehört, aber trotzdem Minzpfeffer und die ganzen Sachen weitergemacht. Ja. Und das dauert dann so 3-4 Monate. Man sieht so jeden Monat, die Sachen kraxeln wieder hoch. Was aber natürlich wieder voraussetzt, man muss halt messen.
Ja,
genau. Wenn man nicht misst und sagt, so, ja komm mal in 6 Monaten und dann gucken wir mal, ist es halt schwierig.
Ja.
Wann ist da so der Moment angekommen, wo du sagst, okay, Auslassversuch hat jetzt nicht funktioniert und du setzt es wieder ein?
Kommt drauf an, also so wie du es jetzt gesagt hast, wenn man regelmäßig misst und sieht, das wird beständig besser und es sieht halt so aus, als ob wir wirklich halt dann auch einen Eisprung haben und so, dann würde ich halt auch mal 3-4 Monate warten. Wenn ich im ersten Zyklus nachmesse und sehe, der Östrogen ist wieder bei 10 und Progesteron ist bei 0,6 oder so, dann würde ich sofort wieder einsteigen, weil wie gesagt, Osteoporose und so weiter. Aber du hast jetzt schon, die haben wir noch gar nicht genannt, was man halt phytotherapeutisch alles noch tun kann, um zu unterstützen, was halt auch eine ganz, ganz große Rolle spielt und da halt super hilfreich sein kann. Also du hast ja schon Mönchspfeffer genannt, würde ich halt immer mitgeben. Hier ist ganz, ganz wichtig. Hat mir neulich auch wieder eine geschrieben, macht Mönchspfeffer nur Sinn beim erhöhten Prolaktin? Nein, also Mönchspfeffer wirkt auch mit auf den Prolaktinhaushalt, das stimmt. Aber es wirkt halt auch direkt auf den Hypothalamus, auf die Gonadotropin-Releasing-Hormonausschüttung. Wie genau, wissen wir nicht, aber es funktioniert. Und bei Mönchspfeffer ist immer total wichtig, dieses Präparat, was man in der normalen Apotheke kaufen kann, hat 4 Milligramm. Studien, die gezeigt haben, dass wirklich was bringt, waren mit 40 Milligramm, also mit dem 10-fachen an Extrakt. Und das ist auch das, womit ich behandeln würde. Entweder muss man dann 10 von dem Apothekenpräparat nehmen oder man kauft ein höher dosiertes Präparat, wovon es inzwischen halt auch einige gute gibt. Myo-Inositol spielt eine ganz, ganz große Rolle. Hier ist auch wichtig die Höhe der Dosierung. Das sollten 2000 Milligramm täglich sein. Da wird auch oft unterdosiert, also dass man da eine vernünftige Dosierung wählt. Cholin spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das ist auch aus dem Thema, also das wieder Thema Veganismus, wo es halt oft dann einfach nicht ausreichend vorhanden ist.
Ja, da ist schon Nico Rittenau, kennst du ja auch letztens ewig drüber geredet, über dieses Cholin-Thema tatsächlich.
Ja, ja. Ja, also meiner Erfahrung nach bringt das oft tatsächlich was. Also ich habe halt auch häufiger auch mal Veganerinnen mit einer hypothalamischen Aminoröde, die, wenn man den Cholin und L-Carnitin und so gibt, die dann halt auch wieder ansprechen. L-Carnitin beziehungsweise Acetyl-L-Carnitin ist auch was hilfreich ist und da halt mit eine Rolle spielen kann. Safran habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ist auch ein Phytosteroid und kann hier sehr, sehr gut wirken. Gibt's auch schöne Studien zu. Ja, B-Vitamine haben wir ja schon genannt. Irgendwas.
Mit Frauenmantel?
Frauenmantel, genau, danke. Der fehlte mir noch. Frauenmantel. Und wichtig ist bei diesem ganzen Kram, also wenn das jetzt jemand hört und sagt, finde ich interessant und würde ich gerne machen, bitte durchgängig. Also all das nimmt man durchgängig und nicht zyklisch, weil das ist die große Frage immer, weil viele halt denken, ja, ich will ja nur eine zweite Zyklushälfte haben, soll ich das dann nur zyklisch nehmen? Nein, das sind alles Sachen, die im Gehirn wirken und die im Gehirn eine Anstoßung machen sollen und werden deswegen durchgängig eingenommen. Man versucht hiermit nicht Progesteron zu erhöhen, weil das hat man ja erstmal nicht, weil wir ja einen Eisprung erzeugen und dafür muss man halt ans Gehirn ran. Der Spieler, der hier nicht mitspielt, ist der Chef und dem will man halt ein bisschen in den Hintern treten und das macht man quasi den ganzen Monat über.
So als Gynäkologin muss ich aber jetzt nochmal so eine andere Frage stellen. Grundsätzlich, und das ist tatsächlich was ich nicht verstehe, aber ich gehe davon aus, dass wir es auch nicht verstehen. Warum wird dieses Osteoporose-Risiko so runtergeredet? Weil das ist doch, also wir können ja Knochendichte, also wir können ja nicht sagen, okay, wir lassen das jetzt mal 5 Jahre, so wie bei der Patientin zum Beispiel, und dann sagen, wir füllen jetzt die gesamte Knochendichte wieder auf. Das funktioniert ja so nicht.
Nee, es funktioniert
so, deswegen, ich verstehe nicht, warum da so lange gewartet wird mit solchen Sachen immer. Warum ist das so?
Also wird eigentlich nicht. Also ich glaube, es kommt echt total drauf an auf den Bereich. Also in Berlin zum Beispiel, die sind total da hinterher. Also ich kriege die meisten Frauen schon mit einer BHRT und also zumindest in den, aber das ist wahrscheinlich, wenn die aus dem Kinderwunschbereich kommen, weil die Kinderwunschzentren, die haben das total auf dem Schirm und da wird halt werden die eigentlich alle aufgeklärt. Ganz stark erhöhtes Osteoporose-Risiko. Wir dürfen nicht warten. Sie müssen sofort irgendwas nehmen. Da ist halt das Problem, die kriegen ja meistens die Pille.
Genau, das wollte ich, weil das ist klar. Also das ist dann auch so die Alternative, die von den meisten Gynäkologen dann genannt wird. Aber das ist dann das ja, was die meisten Patientinnen dann nicht wieder wollen. Nicht bereit sind zu machen, weil sie ja gerade davon weg sind eigentlich.
Ja.
Also kannst du dir auch nicht erklären. Nee,
ich glaube, die haben einfach keine Ahnung von irgendwas anderem außer der Pille. Also weil man müsste ja eine Hormonersatztherapie bei der jungen Frau durchführen. Und wenn man das nicht kann, dann sagt man halt, wir warten.
Aber warum ist, also es gab ja vor mehreren, ich weiß nicht mehr, wann war das, vor 10 Jahren oder so, gab es ja mal so eine riesen angelegte Studie zum Thema bioidentische Hormone, wo dann ja einige Teile danach wieder revidiert worden sind und zurückgerufen worden sind, wo dieses Thema bioidentische Hormone, ich glaube, was war es, Brustkrebsrisikoerhöhung und das waren aber auch, glaube ich, nur menopausale Frauen.
Ja, aber
das waren keine
bioidentischen Hormone. Das war einfach nur HRT. Also das war Ethylestradiol
und
Progestin.
Genau, das war in den Wechseljahren war es.
Das ist die Women's Health Study. Und da war halt das Problem, also es wurde mit Progestin behandelt, also nicht mit Progesteron. Und das ist nicht das Gleiche, hat ganz unterschiedliche Wirkungen. Progesteron ist antientzündlich, antikanzerogen und so weiter. Progestine sind vielfach das Gegenteil, haben ja vielfach eine Wirkung am Cortisolrezeptor, sind eher proentzündlich und können massiv Probleme verursachen. Und am meisten wird ja mit Levonorgestrel behandelt in der BHT oder inzwischen sind es auch andere, aber das war damals der Fall und das hat halt eine starke Wirkung auch mit dem Cortisolrezeptor und kann deswegen halt mit problematisch sein. Und es wurde halt mit Ethylestradiol behandelt und zwar oral und nicht mit einem bioidentischen Estradiol, und es wurde nie mit Estriol zusätzlich behandelt. Also und dann kam halt dazu, dass man, wenn man die Studie neu, also wurde ja erst gesagt, 20% erhöhtes Risiko, Katastrophe. Dann hat man halt die ganzen Leute rausgerechnet, die irgendwie sowieso Krebs gekriegt hätten. Also weil das, man muss das ja vergleichen mit der Gesamtbevölkerung, hat man festgestellt, okay, 2 Promille erhöhtes Risiko. Wo ich halt schon denke, wenn ich die Wahl habe zwischen irgendwie krassen Problemen, Hitzewallungen, Libidoverlust, weiß ich nicht, Fatigue, Schlafstörung und so weiter. Und mein Risiko ist 2 Promille erhöht, dass ich an Brustkrebs erkranken kann. Das Risiko ist gleich hoch, dass man an Brustkrebs erkrankt, wenn man ganz, ganz viel Grapefruit isst oder wenn man zu viel in die Sonne geht. Und für Rauchen ist es krass viel mehr erhöht. Trotzdem gibt es so viele Frauen, die rauchen. Also inzwischen wird es ja Gott sei Dank weniger. Aber also das war von Anfang an eine völlige Überspitzung der Tatsachen. Und wahrscheinlich ist es für die bioidentische Hormonersatztherapie nicht mal diese 2 Promille, sondern eventuell sogar gar nichts. Oder sogar eine Verbesserung des Risikos, weil tatsächlich ist ja nach den Wechseljahren erhöht sich ja das Risiko massiv an Brustkrebs zu erkranken. Also, und das ist wahrscheinlich die protektorische Wirkung von Estriol, die damit hintersteckt. Wonach wir halt immer gucken müssen, ist der Östrogenmetabolismus. Also produzieren die zu viel toxische Metaboliten, die halt ein stark erhöhtes Risiko für Brustkrebs machen. Das Problem ist halt, dass danach quasi niemand guckt. Also das haben halt die meisten, wissen nicht mal, was das ist. Und, wir haben nach unserem letzten Podcast ganz viele nachgefragt. Also wenn ihr diesen Test machen wollt, gibt es den zum Beispiel über, wie heißen die dann, Medivere. Aber ich glaube nur im Zusammenhang mit einem Arzt. Also man muss halt tatsächlich
also
dran,
ganz im Mund, ne?
Ja, genau.
Ja, wir machen das auch nämlich hier über ganz im Mund.
Ja, ja. Also das sind auch meines Wissens nach die einzigen, die es in Deutschland aktuell anbieten, glaube ich.
Hm. Ja, also das ist ein Thema, da könnte man jetzt ja noch 38 weitere Patienten irgendwie besprechen. Muss man realistisch, du hast gerade eben so dieses Fasten angesprochen. Gibt es irgendwie so Red Flags, wo man das nicht machen sollte? Das war jetzt gerade eben schon also ein super extremes Beispiel. Ja. Welche Uni war das? Bielefeld oder wer war das?
Nee, das ist Emanuel Krankenhaus in Berlin.
Ah, okay. Und 14 Tage Wasserfasten ist ja jetzt schon wirklich,
es ist hart,
das muss man ja erstmal durchstehen, ehrlicherweise. Ja. Aber inwiefern kann Fasten das Thema Hormone beeinflussen?
Also Fasten beeinflusst das Thema Hormone massiv. Da muss man halt ganz stark unterscheiden zwischen akut, was halt überhaupt nicht schlimm ist. Also weil wir erzeugen einen akuten, schwerwiegenden Hungerzustand, das bricht den Zyklus ab. Also wenn eine Frau noch einen Zyklus hat, und das wird halt oft als Begründung genommen, warum Fasten schlecht ist für den Hormonhaushalt, das ist einfach Quatsch. Also nur wenn man einmal einen Zyklusabbruch hat, wenn ich jetzt eine Bronchitis kriege und ich bin in der ersten Zyklushälfte, kriege ich eventuell auch einen Zyklusabbruch. Das ist eine natürliche, sinnvolle Reaktion des Körpers, weil wenn ich gerade schwer krank bin, wäre schwanger werden eine ganz, ganz dumme Idee. Genauso wie wenn ich halt gerade nichts zu essen habe, wäre schwanger werden eine ganz, ganz dumme Idee. Weil es würde sich sowieso nicht halten. Also insofern macht das halt total Sinn. Also das muss man halt immer unterscheiden. Das Zweite kommt hinzu, wie ich schon gesagt habe, es werden halt Hormone im Fettgewebe gespeichert. Wenn man relativ übergewichtig ist und dann so lange fastet, dann werden die frei und die können halt auch den Zyklus erstmal ordentlich durcheinander schmeißen. Auch das ist nichts Schlechtes, weil es ist der Beginn einer Re-Regulation. Also ich hatte jetzt auch gerade vor kurzem eine PCOS-Patientin, die gesagt hat, ja, seitdem sie diesen ganzen Phytohormonkram nimmt, hat sie halt jetzt ständig ihre Tage und überhaupt nicht regelmäßig und also vorher so ganz ohne fand sie eigentlich viel besser. Kann ich in gewisser Weise sogar nachvollziehen, aber es ist halt ein Weg in Richtung Heilung und es ist halt nicht zu erwarten, wenn ich 5 Jahre gar keine Mens hatte, dass der Wiedereinstieg dann total regulär ist und super planbar, abgesehen davon, dass diese Idee, dass das total planbar ist, sowieso Quatsch ist, wenn man nicht die Pille nimmt. Also tendenziell, also mein Zyklus ist ja regelmäßig, kann ich das schon so auf 1-2 Tage planen, aber ab und zu ist das halt auch mal anders und je nachdem, wie viel Stress man so hat und so kann es halt und desto älter man wird, kann es halt eben einfach mal zu einem Zyklus Abbruch kommen und dann ist halt schon nach 14 Tagen Schluss. Aber ja, davon mal ganz ab. Also das sind halt die ursprünglichen Sachen. Dann muss man aber gucken, ist jemand zu dünn? Und das ist halt der wichtigste, das ist die Kontraindikation schlechthin. BMI unter 19 oder, und das finde ich ganz, ganz wichtig, KFA unter, ich würde jetzt fast sagen, wenn ich jemanden 14 Tage fasten lassen will, 22%, weil du haust die ja in diesen 14 Tagen weiter runter, ist eine Kontraindikation. Und dann müssen die erst zunehmen, bevor die das machen können. Und ganz, ganz wichtig ist, die müssen halt bereit sein für die bilanzierte, fürs bilanzierte Refeeding. Das heißt, wenn das eine Frau ist, die normalerweise, weiß ich nicht, 2000 Kalorien am Tag essen kann oder sollte und sie isst dann 14 Tage lang nichts, dann muss sie halt danach 3000 Kalorien am Tag essen, bis sie wieder bei ihrem Normalgewicht ist. Und das ist viel schwerer, als jetzt einige vielleicht denken. Also vor allen Dingen für Frauen, die halt sehr schlank sind und sich einfach schwer tun, damit viel zu essen. Und die sollen ja nicht refeeden mit Ben & Jerry's Eis oder so, sondern mit einer gesunden Ernährung. Und dafür muss halt auch absolut die Bereitschaft da sein, weil der Refeed ist der entscheidende Teil. Ne? Das ist das, wo es zur Einsprossung von Stammzellen kommt im Zweifelsfall und zu einer Verbesserung. Natürlich ist auch das Fasten selber halt in diesem Detox super wichtig, aber der Refeed muss funktionieren, ansonsten ja, springt der Zyklus auch nicht wieder an.
Gibt es irgendwelche Frauen oder generell Menschen, denen man das abraten sollte, zu fasten? Also gibt es irgendwelche kompletten Kontraindikationen, außer die
Zustand
zwei?
Zustand nach schwerer Essstörung, würde ich sagen. Oder nach Essstörung insgesamt. Aber das zur Hölle verschweigen die einem total oft. Also ich hatte jetzt wieder eine Patientin, also die ist bei einer Kollegin von mir Patientin, wo die jetzt in den Fallbesprechungen rauskam, die hat eine schwere Bulimie und die war mit mir fasten und hat, natürlich steht das in meinen Anamnesebögen und ist das halt eine Ausschlussdiagnose. Das hat sie mir aber einfach nicht erzählt. Also ja.
Gut, was ist, ja gut, aber was will man da machen?
Ja, da steckt man nicht drin, ist einfach
ist halt,
so.
Ist halt
aber
dann schwierig,
halt blöd,
ne?
Also.
Was würdest du sagen, bei welchen anderen Problematiken kann Fasten gesundheitlich eine Lösung bringen?
Bei Insulinresistenzen eventuell, also man muss halt da auch immer gucken, aber und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich finde das halt auch immer ganz, ganz wichtig. Wissenschaftlicher Diskurs ist kein Zeichen von wir mögen uns nicht oder einer hat Unrecht oder Recht oder
hängt
so weiter.
Hängt vom Diskurs ab.
Hängt vom Diskurs ab, ja, aber also wenn es aus meiner Sicht ist die Definition des wissenschaftlichen Diskurses, dass man wirklich miteinander
ja,
weiterkommen
dann nicht, absolut.
Möchte.
Genau,
Ja,
aber das,
genau.
Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei Social Media, bei mir ist das nicht der Fall. Ich werde als Osterhase angegriffen.
Bei Social Media fühlt man üblicherweise keine
wissenschaftlichen
Diskurse.
Ja, wobei das oft auch Wissenschaftler sind, die das machen.
Ja,
aber egal, anderes Thema.
Aber viele sind halt auch so von den Laien, wenn sie halt was bei mir lesen und wissen, jemand anders hat was anderes gesagt, sind sie halt der Meinung, einer von beiden muss Unrecht haben. Und das ist halt nicht unbedingt so. Es gibt ganz viel Graustufen dazwischen. Und über viele Sachen wissen wir auch noch nicht so richtig, was es ist. Also man kann der einen Meinung anhängen oder der anderen und muss dann halt einfach gucken, für sich, was für einen besser passt und womit man halt gerne arbeiten möchte. So, wo war ich gerade? Ach so, Insulinresistenzen, genau. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht, die mit Fasten zu behandeln und mit Fastenregime und Fastenschemata und damit voranzukommen. Da kann es super hilfreich sein bei allen Genesen, also entzündlichen Genesen. Also was räumt Autophagie alles auf? Giftstoffe, chemische Überlastung, bakterielle, virale oder mykobelastete Zellen werden aufgeräumt. Überalterte, nicht funktionstüchtige Zellen werden aufgeräumt. Und an das komme ich halt alles mit Fasten ran. Das heißt, aber es ist halt, wenn jemand... Das wäre vielleicht auch eine relative Kontraindikation, wenn jemand giftstoffmäßig total überladen ist, dann übersteuere ich den mit Fasten und dann wird es dem krass schlecht gehen mit Fasten und dann komme ich da halt auch nicht mit weiter. Wenn ich das vorher weiß, dass jemand eine schwere Mykotoxinbelastung hat oder so, den würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall fasten lassen. Also weil da ist klar, der wird darunter total crashen und geht halt gar nicht. Fatigue-Patienten würde ich auch primär nicht fasten lassen. Die werden üblicherweise schlechter. Also gibt schon einen ganzen Haufen Binge-Eating-Störungen, dürfen auf gar keinen Fall fasten. Bei denen löst das halt meistens Anfälle aus, weil das Trigger ist. Also vor allen Dingen, wenn das Binge-Eating nach Diäten ist und so weiter. Das, ja, und jetzt habe ich bestimmt noch zwei, drei Sachen vergessen.
Ja, macht ja nichts. Das sind ja schon ganz viele.
Aber es gibt schon einiges, wo man halt lieber nicht fasten sollte.
Jetzt weiß ich ja, du bietest ja zwischendurch immer wieder so ein begleitetes Fasten auch als Kurs an.
Ja.
Wir haben jetzt ganz viel über Fasten geredet, aber wie sieht das denn aus? Also was ist das? Jetzt macht die Klinik 14 Tage Wasserfasten. Was ist denn so das Fasten? Also die meisten kennen intermittierendes Fasten. Okay, das ist wieder was ganz anderes.
Ja.
Was ist denn das Fasten?
Na, also das Fasten, so wie ich das mache und was halt jetzt das Emanuel Krankenhaus macht, das ist halt Wasserfasten. Das heißt, es gibt nichts außer Wasser. Mhm. Und das ist halt einfach eine super harte Nummer. Tatsächlich gibt es schon noch was außer Wasser, nämlich einen Nährstoffcocktail, dass man halt bestimmte essentielle Nährstoffe versorgt und meistens eine Tasse Brühe am Tag. Hooray!
Und auf die freut man sich dann bestimmt.
Auf die freut man sich wirklich, ja. Und um den Elektrolytaushalt so ein bisschen halt mit auch im Gleichgewicht zu halten. Und insgesamt kann man Elektrolyte zuführen, also so Salz und Magnesium und Kaliummischung gehören halt auch mit dazu, um das mit im Gleichgewicht zu halten. Wobei der Körper das beim Gesunden auch selber sehr gut in den Griff kriegt. Was begleiten wir da? Also wofür ist das nötig und wofür macht das Sinn? Ich messe die Elektrolyte und gucke halt auf den Basenhaushalt. Wenn ich jetzt halt, das ging ja während der Pandemie nicht, aber wenn ich das mit mir in Person mache, dann messe ich eine 24-Stunden-HRV bei den Teilnehmern. Also die haben alle ein 24-Stunden-HRV-Gerät kleben, wo man halt gucken kann, überstresst das den Körper, gibt es hier Probleme? wir gucken, gibt es eine Überladung, also eine Übersäuerung mit Ketonkörpern. Das kann dann zu Erbrechen führen. Das kann ganz schrecklich sein, muss man sagen. Und dann habe ich halt entsprechende Tools im Ärmel, wie man das dann unterbrechen kann und dagegen vorgehen kann. Dann ist halt die Frage, kommen die Leute überhaupt in Ketose? Also ich würde halt Ketonkörper messen und da entsprechend gucken, wenn klar ist, jemand schafft es einfach nicht, in Ketose zu kommen, weil er so insulinresistent ist, dass der Körper es nicht hinkriegt, würde ich für die Übergangsphase exogene Ketone zuführen, weil es halt das Befinden einfach enorm verbessert und damit entsprechend rangeht. Und dann kann man halt ganz viel Kleinmodulationen durchführen, dass man halt doch mal ein paar Schlucke Orangensaft gibt oder dass man bei dem einen dann doch Fettsäuren mitzuführt und so weiter, um das mit zu verbessern. Also das ist dann halt ein medizinisch begleitetes Fasten. Puls sollte jeden Tag gemessen werden, Blutdruck sollte jeden Tag gemessen werden. Wenn, dann gehört halt natürlich auch dazu parasympathisch ausgleichende Sachen, Atemübungen, Meditationen und so weiter. Und man muss halt auch sagen, wer mit mir fastet, kauft einen Fastenkurs, kriegt aber eine Selbsterfahrung. Also da gehört halt dann noch viel, viel mehr dazu, weil Fasten öffnet alles. Also man entgiftet nicht nur Giftstoffe, sondern es macht halt auch sehr viel durchlässiger für ganz viel im psychischen Bereich. Und auch das, glaube ich, kann hilfreich sein. Also jetzt kommen wir auf ein ganz anderes, tieferes Thema da, aber ich bin halt auch, also dieses, der Körper speichert Dinge, da gibt es ja viel von Besse von Kolk, das ist ein Niederländer, der ganz viel dazu geforscht hat, das ist ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es The Body Keeps Score. Das ist was ich für mich einfach auch ganz, ganz stark selber erlebt habe, durch mein Vergewaltigungstrauma, ist halt, dass der Körper selber Sachen speichert. Also, dass einfach Sachen gespeichert sind in dem verletzten Gewebe, in den Bewegungen, die nicht stattfinden durften und so weiter. Und dass wir halt arbeiten können, wie wir wollen an irgendwelchen Sachen. Wenn wir das nicht auflösen, dann geht's auch nicht vorwärts. Und auch da kann fast ein Tool sein, um an diese Sachen ranzukommen. Aber das wird jetzt dann sehr psychotherapeutisch. Wobei ich immer ganz, ganz wichtig finde, ich bin halt wissenschaftlich arbeitend. Das sind auch alles Sachen, die sich sehr, sehr gut belegen lassen. Also ich mache ja gerade noch den Augmented Psychotherapist. Und das ist mir, aber auch dieser ganzen Bewegung halt super wichtig, dass das nichts mit Schamanismus oder so zu tun hat, sondern dass wir alles Wissenschaftler sind und dass es halt auf einer ganz, ganz fundierten wissenschaftlichen Basis läuft und dass wir halt da auch eine Gegenbewegung einnehmen wollen gegenüber der ganzen berechtigten und guten, aber nicht im therapeutischen Bereich sinnvollen spirituellen Ecke.
Ja, es ist so ein bisschen, es trifft eigentlich nicht über den Tellerrand hinaus, weil es ist ja nicht außerhalb des Tellers eigentlich, aber ich glaube, es ist schon so außerhalb der Komfortzone von den meisten. Ne? Ja. Und aber da sind wir wieder beim Punkt, was ist normal und was ist Durchschnitt und worüber reden die meisten. Ja. Aber ich finde das super, dass du das so machst, deswegen ich brauche da gar nichts eingrenzen, wenn du über solche Sachen redest. Ich finde das total gut, weil das ist ja auch das, wo wir ganz am Anfang drüber geredet haben, was ist eigentlich so das Ziel mit dem, was du machst und auch das Ziel, was ich mache, nämlich über Dinge reden, über die vielleicht sonst auch keiner redet und auch ein Bewusstsein für Dinge schaffen, die sonst keiner so kennt. Und klar, eine wissenschaftliche Basis ist immer essentiell und auch gut, aber es fängt halt auch an, bevor teilweise wissenschaftliche Daten zu Dingen rauskommen, dass man halt offen für andere Dinge ist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Schamanismus und so, was du jetzt gerade angesprochen hast, ne, sondern Dinge, von denen man sich natürlich auch viele Sachen verspricht. Das war jetzt nicht auf das Beispiel bezogen, was du jetzt gerade meintest. Aber ganz ehrlich, vor 5 Jahren habe ich über Leaky Gut schon geredet und die Leute haben gesagt, oh mein Gott, das kannst du nicht machen. So Blödsinn, und jetzt plötzlich ist es so, hey,
alle reden drüber.
Es gibt es. Und so, okay, vor 5 Jahren war es noch so, oh mein Gott, das geht nicht. Dein Instagram-Kanal muss gelöscht werden. Und heutzutage ist so, okay, hatte doch recht, okay, gut. Also so wie alle anderen, aber gut.
Bei mir war das ganz, ganz krass mit den Blaublocker-Brillen, weil da habe ich schon vor 15 Jahren drüber geredet und wurde so hart angefeindet. Von wegen, ich wäre jetzt in der Aluhut-Fraktion und ob ich mich nicht schämen würde und keine Ahnung. Und inzwischen haben die Apple-Geräte einen Blaulichtfilter. Und das ist halt absoluter Standard und alle wissen, was Melanopsin-Zellen sind, zumindest alle in dieser Bubble. Und das ist einfach eindeutig.
Gegen den Strom schwimmen. Ja, das ist wieder das.
Gegen den Strom geschwommen.
Das ist hart, aber irgendwann langfristig lohnt sich's. Und wenn viele gegen den Strom schwimmen, dann dreht sich ja der Strom irgendwann noch um. Ja. Ne?
Aber es wäre vielleicht bei diesem Fall zu bleiben, der hypothalamischen Amenorrhoe, auch ein schweres Trauma kann eine hypothalamische, also psychisches Trauma, kann eine hypothalamische Amenorrhoe auslösen. Und das ist halt, wir sind nicht nur Körper. Also wir sind halt Körper und Psyche. Und es geht halt darum, der das Gehirn hat beschlossen, die Fertilität einzustellen, weil es sich so bedroht fühlt, warum auch immer, dass es eine Schwangerschaft für nicht angeraten hält. Und wir hatten halt jetzt schon als Thema Mikronährstoffunterversorgung, wir hatten als Thema Makronährstoffunterversorgung, zu niedrigen KFA oder so weiter. Wir hatten als Thema eine Giftstoffüberfrachtung des Organismus und dass es deswegen stattfinden kann. Aber auch ein schweres psychisches Trauma kann eine hypothalamische Amenorrhö auslösen. Und dann muss halt an der Schiene gearbeitet werden. Und da spielt es halt dann auch eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen spielt halt das auch in meinen Fastenkursen eine Rolle. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine Tiefenpsychologin mit dabei im Team, die halt auch auf der Fastenreise mit dabei ist und da halt auch in Betreuung mit übernimmt und so weiter. Ja, und deswegen ist das auch so teuer, weil es ja halt nicht ein Fastenkurs ist, der durch Tina, die ein 2-Wochen-Seminar am Wochenende belegt hat, betreut wird, sondern durch einen Arzt und eine Tiefenpsychologin und noch ein weiteres Team von 7 Leute, die sich halt da 24 Stunden um die Menschen kümmern und halt viel, viel mehr macht, als die Leute nur Wasser trinken zu lassen.
Ja, wir brauchen halt auch einfach ganz ehrlich, also du kennst es ja von mir, die Sachen bei uns kosten ja auch eine gewisse Summe, ja, was die Akademie angeht und auch in der Praxis und Co. Wir müssen uns halt auch davon verabschieden. Ehrlicherweise, wenn du so zum Hausarzt gehst und du, da kosten die Laborwerte ein Drittel von dem, was der Arzt wahrscheinlich kostet. So, bei uns sind die Laborwerte fast teurer als das, was wir machen, was halt eigentlich nicht in Ordnung ist und was eigentlich auch nicht geht, so.
Ich denke auch ganz oft, wäre ich bloß Labormediziner geworden.
Genau, das wäre auf jeden Fall eine andere Art und Weise fürs Geld verdienen.
Dann würde endlich der Porsche vor der Tür stehen.
Definitiv. Aber man muss halt, finde ich, auch so ein bisschen, das Bewusstsein muss halt auch so ein bisschen dahin gehen, dass man halt auch wirklich was für seine Gesundheit bezahlt.
Ja.
So, weil man setzt die Dinge schon anders um. Und das ist halt auch, also sind wir realistisch, es sollen ja auch nur Leute so einen Kurs in die Ausbildung zu uns oder wie auch immer, es sollen halt auch nur Leute in der Praxis nachher ja landen, die die Dinge auch umsetzen, weil sonst frustriert es dich, du kommst nicht weiter, die frustriert es und sagen, die Simone ist eine schlechte Ärztin.
Ja.
Und das funktioniert hinten und vorne dann einfach nicht. Und das ist, wir machen halt keine Systemmedizin. So, und sobald du halt außerhalb dieser Systemmedizin agierst, es geht halt nicht anders. Es ist halt teuer, wenn so ein Termin 1,5 Stunden dauert. Und gerade wenn du so einen Fastenkurs machst, dass jetzt so viele Leute da involviert sind, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber das muss seine gewisse Summe kosten und das ist auch okay so. Ich habe ein sehr, sehr, sehr super cooles, und das fällt mir jetzt gerade in dem Kontext ein, ein Video bei Instagram gesehen. Das ist so eine Künstlerin, so ein ganz kurzes Reel, die hebt so eine ihrer Bilder auf ihre Staffeleien drauf und darunter ist eine Frage, in einem Fragesticker von Instagram verlinkt, muss ich dir mal zeigen nachher. Und da steht so, warum sind deine Bilder so teuer? Und dann sagt die so, hey, ja, also, weißt du, das Schöne ist, du musst es ja nicht kaufen, wenn du nicht möchtest. Und es ist eigentlich so wie so im Supermarkt. So, also wenn du viel bezahlst, dann kriegst du halt viel. Und wenn du wenig bezahlst, dann kriegst du halt weniger. So wie Flaschenwein und Tetrapackwein. So. Und dann sagt die so, ja, und weißt du, und das tut mir leid, aber ich richte mich halt auch nach da. Obwohl, nee, das tut mir überhaupt nicht leid. Man soll gar nicht lügen. Nein, mir tut das gar nicht leid. So. Und das ist so authentisch, wie die, ich muss dir das mal zeigen nachher, die bringt das so authentisch rüber, das ist so, ich glaube, wir müssen uns für diese Preise auch gar nicht rechtfertigen tatsächlich, weil wir machen sowieso was ganz anderes und so viel, wie du gerade über diesen Fastenkurs schon erzählst, wie lange geht das? Also wie lange geht auch das Fasten an sich?
Eine Woche.
Ja, aber
bevor jetzt 1000 Leute, der Fastenkurs waren immer vor 20 Minuten ausgebucht und ich habe noch keine neuen Termine.
Also. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne das ja, so die Power von Social Media plötzlich. Aber du hast jetzt gerade eben noch ein großes Feld eröffnet und ich habe eigentlich noch so 3 auf meiner Liste, aber eins möchte auf jeden Fall noch eröffnen, denn darüber hast du jetzt auch schon mehrfach gesprochen, nämlich das Thema Insulinresistenz. So, und Insulin ist ja auch ein Hormon, wir wollten ja über Hormone reden. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, weil eigentlich wollte ich auch noch über Östrogendominanz und Menopause und Co. sprechen und wir haben ja auch PCOS, ist eben auch schon gefallen und Insulinresistenz spielt ja bei sehr vielen dieser Probleme eine entscheidende Rolle.
Ja.
Vielleicht kannst du uns noch mal kurz mit auf die Reise nehmen, Insulinresistenz, so, was ist das?
Insulinresistenz ist, dass die Zellen des Körpers nicht mehr auf Insulin reagieren, was da ist, nicht mehr adäquat reagieren. Und ich nehme hier immer als Beispiel, also wir haben quasi so, Häuser an der Straße und durch die Straße fließt, also in der Straße wird halt regelmäßig, sagen wir jetzt mal einfach, es wird der Müll durch die Straße transportiert und einmal am Tag kommt die Müllabfuhr oder auch 3-4 Mal und irgendwann ist halt, der Müll wird nicht mehr abgeholt. Und weil die Leute aber wollen, dass es schön bleibt, holen sie dann den Müll in ihre Häuser und lassen das damit rein. Und irgendwann sind ihre Häuser aber völlig vermüllt. Und dann kommen aber Menschen, also von der Stadtverwaltung, und versuchen, diesen Müll in ihr Haus zu stopfen. Das finden die scheiße und irgendwann nageln sie dann, also erst machen sie die Tür nicht mehr auf. Und wenn dann trotzdem immer weiter Leute kommen, die die Tür aufreißen und was reinstopfen, dann nageln sie die Tür zu. Und das ist Insulinresistenz. Also wir haben halt Zucker, der durch den Organismus fließt sozusagen. Und wenn der nicht mehr ausreichend verbraucht wird, dann wird er halt irgendwann zunehmend in Zellen gestopft, die ihn nicht mehr haben wollen. Und am Anfang ist halt, man verschärft die Maßnahmen. Also es gibt immer mehr Insulin, was halt versucht, den Zucker reinzustopfen. Und irgendwann sagen halt die Zellen, nee, also hier geht gar nichts mehr. Und dann vernageln die Türen. Und dann ist halt der Rezeptor einfach vollständig blockiert, beziehungsweise gar nicht mehr da. Ne? Erst sinkt die Insulinrezeptorsensitivität. Das heißt, die Rezeptoren sind noch da, funktionieren aber nicht mehr. Und irgendwann wird halt die Tür zugenagelt und das Schloss ausgebaut. Und dann ist halt einfach kein Rezeptor mehr da. Und dann
warne dich vor, ich werde dir diese Metapher eiskalt klauen.
Ja, ich weiß.
Die ist tatsächlich super gut, muss ich gestehen.
Die steht schon in meinem einen Buch.
Ja, perfekt.
Das ist die Insulinresistenz. Und dadurch, dass wir, also desto mehr Müll da ist, logischerweise, desto schwieriger wird das und desto eher kommt es zu diesen Symptomen. Und wir haben halt einfach, unser Problem ist, wir haben viel zu viel Müll. Also wir überfrachten unseren Körper halt permanent mit Zucker. Die meisten haben nicht genügend Muskulatur, die sich dann darum kümmert, und zu wenig Bewegung, also dass die Muskulatur auch benutzt wird, um den Zucker dann irgendwo hinzubringen. Und ist einfach ein Riesenproblem. Also Statistik ist halt, dass etwa ein Drittel der Europäer insulinresistent sind, etwa 40 bis vielleicht sogar 45% der asiatischen Bevölkerung, die haben eine höhere Neigung dazu. Und also Schätzungen gehen zwischen 40 bis 50%, sogar manche Schätzungen sagen sogar mehr der Amerikaner, weil die das größte Problem mit Fettleibigkeit haben und mit Problemen in der Richtung. Ja, und Insulinresistenz wird halt so als eine der Hauptursachen für die, ich nenne sie die apokalyptischen Reiter des Alterns, gehandelt. Also für alle Zivilisationskrankheiten wie Demenz, Krebs, Autoimmunerkrankungen, alles was mit chronisch stiller Entzündung verbunden ist und da entsprechend schwierig ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, spielt halt eine Riesenrolle im Hormonstoffwechsel. Warum? Insulin ist auch eines der sogenannten Masterhormone, die halt auf alle anderen mit Auswirkungen haben. Der Eierstock hat Insulinrezeptoren, die Hoden haben Insulinrezeptoren, die Schilddrüse hat Insulinrezeptoren. Also spielt da überall mit. Und wenn die halt nicht mehr funktionieren, dann kommt alles aus der Bahn und dann funktioniert irgendwie nichts mehr richtig sauber. Und deswegen spielt sie halt eine ganz, ganz große Rolle.
Was würdest du sagen, so, wenn man jetzt nicht so in dieses typische Bild reinfällt, du hast jetzt gerade Übergewicht zum Beispiel genannt. Ja. Es gibt ja, also ich bin mir immer nicht so ganz so sicher, Adipositas, Übergewicht, ist das eine Folge von der Insulinresistenz oder ist die Insulinresistenz eine Folge vom Übergewicht? Also das ist ja irgendwie das so ein...
weiß keiner. Ich denke, es ist beides. Ich glaube, es ist halt, fängt an irgendeiner Stelle an. Also ich glaube, es gibt eben zwei klassische Ursachen von der Insulinresistenz und das eine ist halt wirklich Overeating und also massive Überversorgung, vor allen Dingen auch mit süßen Sachen, mit Fructose spielt hier halt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann dadurch entsteht eine Insulinresistenz, dadurch nimmt man wiederum schneller zu und dadurch, dass man übergewichtiger ist, wird man noch insulinresistenter und so weiter. Und ich glaube, der zweite Kasus ist, die Entzündung kommt zuerst und der Körper wird insulinresistent durch die Entzündung. Dadurch hat man erhöhte Neigung zuzunehmen, dadurch hat man wieder mehr Insulinresistenz und dann ist halt auch dieser Kreislauf angestoßen. Aber ich glaube, es gibt beide in beide Richtungen. Und was ganz, ganz wichtig ist aber auch, also gerade bei dem zweiten mit Entzündung, man muss nicht übergewichtig sein, um insulinresistent zu sein. Tatsächlich sehe ich ziemlich viele Menschen mit Insulinresistenzen, die nicht übergewichtig sind. Ein Großteil davon sind Skinny Fat, wie heißen die sonst noch? Toffel, ne?
Ja. Ja, genau.
Also Toffee steht für Thin Outside, Fat Inside.
Ja, doch, schon richtig.
Die gibt's halt auch häufig. Die sind halt schon irgendwie dick, also weil die haben halt zu viel Fett innen drin und haben ganz, ganz wenig Muskulatur. Und haben dadurch halt ein metabolisches Problem. Aber ich sehe auch Leute, die sind nicht mal das und sind trotzdem krass insulinresistent, weil die einfach so entzündet sind. Also das sind dann halt oft mit völlig außer Kontrolle geratenen Autoimmunerkrankungen, oder sonst irgendwie extremen Giftstoffbelastung, das macht auch insulinresistent, Mykotoxinbelastung machen insulinresistent, sonstige Umweltgifte machen ganz oft insulinresistent, Formaldehyd, Toluol, ersetze durch diverse andere Dinge.
Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, er würde gerne wissen, ob er insulinresistent ist, was macht ihr dann? Macht ihr Basalinsulin, macht ihr OGGT, was?
Alles.
Alles. Alles beides also, oder sogar noch mehr?
Wir fangen an mit dem Basisinsulin, um einfach zu gucken, ist das erhöht? Also weil die Hyperinsulinämie, finde ich, ist so das Erste, wo man halt easy nachgucken kann. Aber viele haben noch einen normalen Insulin, also haben keine Hyperinsulinämie und haben trotzdem halt schon einen krass auffälligen OGTT. Beim OGTT ist total wichtig, dass man den macht mit Insulin. Also zu jeder Abnahme des Blutes gehört halt nicht nur ein Zucker, sondern auch ein Insulin. Das wird dann halt aus dem venösen Blut gemacht, weil einfacher und dann kann das Labor gleich beides machen. Das hat ein bisschen andere Normwerte. Das ist immer wichtig für die Menschen da draußen, die dann auf ihren Test gucken, dass das nicht vergleichbar ist mit dem Kapillarblut gemachten. Leptin versuche ich immer noch mitzumachen und halt nach Möglichkeit auch Entzündungsmarker. Hier vor allen Dingen TNF-Alpha, weil TNF-Alpha die stärksten Auswirkungen auf die Insulinsensitivität hat. Und manchmal reichen auch schon so Sachen wie eine Anamnese. Wenn jemand mir erzählt, dass er nur 4 Stunden pro Nacht schläft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er insulinresistent ist, leider enorm hoch. Und es ist gar nicht so selten, dass Menschen halt kommen mit Fatigue, die dann in der Anamnese erzählen, sie schlafen nur 4 Stunden die Nacht, wo ich dann denke, okay, damit wäre ich auch erschöpft.
Gibt es einen Basisinsulinwert, wo du sagen würdest, da machst du gar keinen Toleranztest?
Alles über 9 mache ich keinen Toleranztest. Also okay. Da sage ich, ist insulinresistent, werde ich.
Okay, also da ist dann Diagnose schon ausreichend.
Ja. Das kann man trotzdem machen, ne, damit du einen Verlaufsparameter hast. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Verlaufsparametern, weil ich einfach glaube, die meisten Menschen brauchen Motivation. Also so und rot auf weiß motiviert viele Menschen sehr. Mhm. Und wenn dann nach ein paar Monaten schwarz auf weiß, das motiviert noch viel mehr. Deswegen biete ich es immer an. Also weil die meisten von unseren Patienten müssen es selbst bezahlen und dann biete ich es halt an. Und fragen, möchten Sie das gerne? Es kann für den Verlauf interessant sein. Und dann wollen viele das halt tatsächlich auch haben. Der OGTT, muss man sagen, ist ja nicht so teuer. Also das ist ja, da gibt's ja ganz andere Dinge, die wir so tun. Die
ja, ich finde tatsächlich, ich bin unglaublicher OGTT-Fan. Also ich finde, das ist so mit einer der, also wenn ich so ein Paket, und ich bin tatsächlich gerade da dran, dass wir sowas für die Praxis machen, so ein Standardding fürs Thema Longevity oder irgendwie sowas. Ja. Und ich fände so ein OGTT sollte da rein. So, ja. Das gehört irgendwie so, das ist so, also ich würde halt auch gerne wissen, wie sich sowas langfristig verändert bei jemandem, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet.
Genau. Das geht mir auch so, also ich gucke mir auch gerne die Werte.
Das ist, weil, also ich finde, das sind auch so, ich verlasse mich halt viel lieber auf so objektive Sachen als auf was Subjektives, was sich ja ganz schnell auch, da brauchst du ja nur das Wetter draußen verändern und plötzlich nimmst du subjektiv die Dinge wieder anders wahr, aber objektive Werte und Co. ist halt was, wo man sich, finde ich, viel besser drauf verlassen kann.
HB1C gehört noch dazu, finde ich, und vielleicht ein Fructosamin, weil bei Paleo, Carnivoren und so weiter, also oder Keto-Leuten ist HB1C manchmal erhöht und der ist nicht valide, weil bestimmte Fettsäurenveränderungen HB1C machen und dann ist ein Fructosamin-Wert valider als der HB1C.
Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall jetzt deine Bubble festgestellt. Das ist, auf jeden Fall hast du viele Leute, die Keto machen, oder?
Ja, Keto, Paleo, so, das war ja mein, ne? Mein Ursprung. Also, ja.
Ja, weil du das eben schon 2-3 Mal gesagt hast, deswegen habe ich gedacht, ah, okay, viele Keto-Menschen, ja. Du hast gerade eben so Fatigue und auch so dieses Schlafthema schon angesprochen. Gibt es irgendwie noch so ein typisches Symptom? Ich finde das immer, also klar, irgendwann hat man so sein Kontinuum, aber ich glaube, für den Endkunden, für den Menschen selber ist es super schwierig zu identifizieren, was ist jetzt, also könnte ich eine Insulinresistenz haben, wenn ich Symptome ABC habe, weil es halt so super unspezifische Symptome sind. Ja,
super unspezifisch, stimmt. Also ich finde, für mich sind so die Hauptsymptome noch, sind nicht ohne Essen auskommen. Also dieses Hangry, also wenn man länger als 3 Stunden nichts gegessen hat, dass man dann einfach aggressiv wird. Und ja, also ich habe oft Patienten, die einfach sagen, sie können das nicht. Also sie haben das Gefühl, sie werden dann ohnmächtig. Und diese, ich habe Unterzucker, also da rollen ja alle Mediziner und du warst ja auch, glaube ich, in der Notfallmedizin immer mit den Augen, weil echt einen Unterzucker beim Gesunden gibt's halt nicht. Ist eine so dieser Sachen, wenn Leute einem das erzählen, wo sich einfach Mediziner und Patienten nicht gut verstehen, sag ich mal. Das ist halt, also wenn Leute das berichten, das ist meistens eine Insulinresistenz. Krasse Konzentrationsstörung, also kann im Zusammenhang mit Essen sein, muss aber nicht. Also dass man einfach das Gefühl hat, so Stecker wurde gezogen, es geht gar nichts mehr. Das sind auch Zeichen von Insulinresistenz und insgesamt Energielosigkeit. Also, dass man halt das Gefühl hat, man ist nie so richtig in der vollen Energie und auch Belastungen nicht gut aushalten zu können. Also, vor allen Dingen nicht ohne Essen. Also, ein Gesunder sollte problemlos, wenn wir jetzt loswandern, können wir wahrscheinlich beide problemlos irgendwie, keine Ahnung, 2000 Meter Berg besteigen, ohne gegessen zu haben. Und das sollte halt möglich sein. Und wer halt nach 2 Kilometern das Gefühl hat, er kollabiert gleich, weil sein Körper nicht in der Lage ist, auf die Energiereserven des Körpers zuzugreifen, weil dafür sind die gemacht, dann stimmt was nicht. Also dann, und das muss nicht eine Insulinresistenz sein, es kann auch einfach nur eine metabolische Unflexibilität sein. Bodybuilder sind ganz oft metabolisch unflexibel und sind nicht insulinresistent, aber die trainieren einfach ihre metabolische Flexibilität nicht. Ja, also das muss nicht miteinander einhergehen, aber so, das wären so Symptome, wo man auf jeden Fall mal gucken kann, ob da halt Auffälligkeiten sind. Und vor allem dieses Hangry und krasse Konzentrationsstörungen, würde ich sagen, sind mit so auch die stärksten Symptome.
Das heißt, wenn du jemanden hast mit Hormonproblemen, machst du immer auch dieses Insulin, beziehungsweise alle, jetzt nicht nur das Insulin, sondern auch die Werte, die wir gerade besprochen haben, fürs Thema Insulinresistenz, oder macht ihr da schon noch Unterschiede?
Wir machen schon noch Unterschiede. Also wir machen im Augenblick noch sehr, sehr viel alles individuell. Also bei uns ist, denke ich, der wichtigste Baustein ist die Anamnese. Ich bin aber auch so, also dadurch, dass ich jetzt ja auch einfach sehr viel Kollegen mit drin habe, also ich habe halt gemerkt, es funktioniert super für mich, weil ich halt einfach diese riesengroße Wissensblase dahinter habe, auf die ich jederzeit zugreifen kann.
Hättest du das jetzt nicht gesagt, dann hätte ich gesagt.
Für jemanden, der halt quasi noch ein bisschen neuer im Business ist, ist es halt super hilfreich, einen Standard zu haben. Und insofern würde mich für mich das dann auch zum Standard mit dazugehören. Und ja, wir sind halt auch gerade tatsächlich dabei, dass wir gucken, okay, für was machen wir welchen Standard? Ich finde es halt schon wichtig, dass man halt auch die abgreift, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben und dass man halt deswegen guckt, okay, ja, häufig ist es häufig und selten ist es selten. Und wenn jemand halt, total schlank ist und Sportler und hat aber trotzdem irgendwelche Probleme, dann ist es halt nicht so wahrscheinlich, dass es eine Insulinresistenz ist. Und dann kann ich mir das halt vielleicht auch mal erstmal sparen. Wobei man auch sagen muss, der OGTT kostet irgendwie 60 und die anderen Basisinsulin kostet 20 Euro. Da gibt's halt andere Sachen, bei denen man dann Abstriche machen kann.
Ja, ApoE und ApoB zum Beispiel.
Genau.
Die Genotypisierung 150, glaube ich.
Ja, 158, also. 40 oder irgendwie
ja,
sowas.
Genau. Ja. Und wie hängt jetzt dieses Insulinresistenzthema, also laienhaft beschrieben,
wo du das mit dem ApoE gerade gesagt hast, im ApoE 4 Mutationen machen krass hohe Blutzuckerspitzen. Also die haben halt ganz oft ein Problem mit Insulinresistenzen. Deswegen macht es eventuell dann durchaus doch auch Sinn, das bestimmt zu lassen.
Also am liebsten einfach alles messen. So, ja, tatsächlich, wenn es um Selbstoptimierung geht. Ich überlege auch jedes Mal, wenn ich alle 6 Monate Blut mache, ich überlege mir mal so 10 neue Sachen, die ich noch nie gemacht habe, die ich einfach immer noch dazu mache. Und also ich glaube, das letzte Blutbild vor zwei Wochen, das hat irgendwie so, ich glaube, 900 Euro gekostet oder so. Aber das ist ja auch was, wo man was dazulernt. Und gerade wenn man die Sachen an sich selber macht, weiß man ja auch, wie ist das für jemand anderen dann überhaupt. Und es bringt auch nichts, jemand anderem irgendwie zu helfen, wenn man die Sachen bei sich selber, finde ich, gar nicht weiß.
Yeah.
Und dann sagt, oh ja, komm, wir machen das mal, Alzheimer-Risiko, oh, erhöht, nicht erhöht. Und du denkst selber so, wie ist das eigentlich bei mir selber gerade so, ja. Aber wie hängt dieses Insulinresistenzthema mit so diesen gynäkologischen Programmen, nenne ich sie jetzt mal, wie PCOS, Östrogendominanz und Co., wie hängt das zusammen? Ist das alles einfach ein Energiemangel dann, oder?
Ja, Östrogendominanz macht insulinresistent. Also das ist halt ganz, ganz starker Zusammenhang. Übergewicht macht Östrogendominanz und dann haben wir halt schon eine Kette. Ne? Also dann haben wir hier halt schon einen sehr stabilen Zusammenhang. Dann ist halt eine Insulinresistenz des Eierstocks, führt zu einer Hypoandrogenämie, also zu einer vermehrten Ausschüttung von Androgenen, was halt mit einer der Ursachen beim PCOS ist oder gehandelt wird. Ich persönlich glaube, also du hast das im Vorgespräch schon angesprochen, dass es halt Forschung dazu gibt, dass es halt eher vielleicht auch ein genetisches Problem ist. Ich glaube, das sind 2 unterschiedliche Erkrankungen. Also das ist jetzt rein Eminence-based, das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, dass es halt einfach 2 verschiedene Erkrankungen gibt, weil es gibt die PCOSler, die keine Insulinresistenz haben oder so gut wie gar nicht. Also eine Kollegin von mir hat Insulin-Clamp-Test gemacht bei PCOS-Patienten als Doktorarbeit als ich noch in der Gyn war. Und da haben wir halt auch festgestellt, es gibt halt welche, die haben einfach keine Insulinresistenz und das deckt sich halt nicht mit der Lehrmeinung zum PCOS. Und ich glaube, das ist eine andere Erkrankung. Weil wir schmeißen ja viel Erkrankungen in einen Pott, wo wir halt sagen, das ist alles das, wo wir einfach noch nicht genau wissen, was das so ist. Also wie zum Beispiel Mammakarzinom, also Brustkrebs. Es gibt über 20 verschiedene Arten Brustkrebs, die auch völlig unterschiedlich therapiert werden müssen und die auch unterschiedlich genesen haben. Und wir nennen aber alles Brustkrebs, der Einfachheit halber oder weil wir es zum Teil halt einfach auch nicht besser wissen.
Wenn du jetzt, ohne dass ich jetzt ein neues Thema öffne, weil ich glaube, dann sprengen wir massiv den Rahmen, weil es steht noch Östrogendominanz, Wechseljahre,
Menopause.
Nein, Menopause.
Nein, da müssen wir einen dritten Podcast machen. Simone hat
jetzt,
Hunger.
Genau, Timo hat auch Hunger, aber ist noch kein Hangry. Wenn du jetzt nur abschließend so eine Checkliste mit drei Dingen machen würdest fürs Thema optimale Hormonwerte, beziehungsweise, obwohl nicht optimale Hormonwerte, sondern vor allem auch optimales Gesundheitsgefühl guten Hormonwerten. Was wären so die drei Dinge, wo du sagen würdest, die sollte jeder mal für sich austesten? Das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen sein.
Basis, Schlaf. Also einfach wirklich ausreichend schlafen. Das ist wieder die übliche Frage, was ist ausreichend Schlaf? Ausreichend Schlaf ist, wenn du morgens ohne Wecker aufwachst und halt und dich ausgeschlafen und erholt fühlst. Manche sind halt jeden Morgen um 4 wach und sind alles andere als ausgeschlafen und erholt. Aber und das kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich brauche 6,5 Stunden Schlaf, manche brauchen 10 Stunden Schlaf. Also es ist halt irgendwie so, und an Markern, also wer einen Tracker trägt, wie ja viele, dann sollten REM und Tiefschlaf mindestens gleich lang sein. Wenn der REM-Schlaf kürzer ist als der Tiefschlaf, dann hat man nicht ausreichend geschlafen. Wobei man auch hier bedenken muss, dass kein Tracker 100% ist. Ne? Das muss man dabei auch mit bedenken. Das wäre so das Erste. Lichtrhythmen. Guckt mal in die Sonne, Freunde. Sitzt nicht nur vorm PC. Das Erste, was man morgens machen sollte, sind irgendwie mindestens eine Minute oder so, sich wirklich mal dem Sonnenlicht aussetzen. Und das können halt einfache Dinge sein, wie ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit. Also man kann natürlich auch sagen, wenn du meine Arbeit ist irgendwie, was weiß ich, 2 Stunden entfernt, dann geht das natürlich nicht. Aber dann park doch dein Auto einfach so weit weg, dass du morgens irgendwie 5 Minuten zum Auto laufen musst. Weil dann, egal wie müde und genervt du morgens bist, dann musst du die 5 Minuten laufen. Und also das ist halt so Maßnahmen, die man da machen kann, weil es einfach einen Riesenimpact hat für den Hormonhaushalt und Sport, Kraftsport. Und tatsächlich auch Kraftsport wird immer nicht gern gehört, aber Muskeln spielen eine riesengroße Rolle, haben ganz hohes antientzündliches Potenzial, wirken sich positiv auf die metabolische Flexibilität, auf den Insulinstoffwechsel aus und so weiter. Den Wert einer ausreichenden Muskelmasse und Stärke kann man eigentlich gar nicht überstrapazieren. Natürlich im Bereich des Gesunden, das ist halt immer, ne, wir haben ja vorhin schon über die gesprochen, die es übertreiben, jeden Tag 2-3 Stunden im Gym verbringen und ewig im Übertraining zu sein und zu hohes Cortisol zu haben und so. Klar crasht dir das alles, aber es ist nicht das, wovon ich spreche. Ich spreche halt davon, sich regelmäßig 2-3-4-mal die Woche mit wirklich Training zu beschäftigen. Und Training bedeutet halt eine im Kraftsport eine muskuläre Betätigung, die zu Muskelwachstum anregt. Das sollte halt für jeden drin sein. Und Stärke geht halt mit, also Muskelstärke geht mit einer Verbesserung von all diesen ganzen Parametern einher, über die wir gesprochen haben. Und da auch nicht böse sein, liebe Freunde, aber das normale Yoga ist kein Kraftsport. Also das ist halt auch eins, also die häufigste Antwort, die ich auf diesen Punkt höre, ist, aber ich mache doch Yoga. Wenn du dieses krasse Yoga machst, wo man irgendwie die Krähe im dritten Nest und irgendwie sowas machst und so, dann ist es vielleicht krass.
Heraufschauend noch.
Aber für die meisten ist es halt nicht diese Art Yoga, sondern mehr so dieses Entspannungs-Yoga und das ist einfach kein Kraftsport.
Ja, mega. Das waren doch, glaube ich, sehr gute Abschlussworte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, das hier
sehr
mit
schön,
dir teilen
mir
zu
auch.
Dürfen. Vielleicht, also ich denke, die meisten wissen, wo sie dich finden, aber vielleicht kannst du noch kurz 2 Sätze dazu sagen, wo man dich findet.
Ja, also wie gesagt, man findet mich, also unsere Praxis, die findet man an 2 Standorten in Berlin und Leipzig. Man findet meine Bücher bei Amazon oder im örtlichen Buchhandel. Wir unterstützen natürlich den örtlichen Buchhandel, kauft unsere Bücher da. und bei Instagram bin ich Dr. Simone Koch. Und da findet man mich auch ziemlich problemlos. Und unser Podcast heißt Phoenix Podcast. Ist so ähnlich wie hier, nur durch Maria mit weniger Wissenschaft und mehr unqualifizierten Kommentaren, was viele aber ganz gerne mögen.
Ja, perfekt. Simone, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, bis bald.
Ich hoffe auch. Es soll nicht wieder 2,5 Jahre dauern.
Nein, das kann nicht. Also, ciao.